Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk Radio, Ausgabe Nummer 139, heute am Sonntag, den 16.10.2016. Es ist kurz nach 12, mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann.
Guten Tag.
Und ich bin Jan-David Gude.
Hi.
Hi. Das ist, letzte Woche war ja unsere letzte Sendung.
Ja. Und vorletzte Woche. Wir wollten innerhalb von zwei Wochen eine neue Sendung machen.
Zweiwöchigen Rhythmus.
Ja, ganz klar.
Das heißt, heute ist eigentlich auch
timey wimey wibbly wobbly und so.
Ja, mit unserem unser Mischpult, das hat so einen Fluxkompensator, deswegen streamen wir gerade in die Vergangenheit.
Ja,
definitiv. Ganz klar, oder?
Können wir nicht das Veröffentlichungsdatum in WordPress ändern?
Klar, wir werden alle komplett verwirrt.
Ja.
Machst du gerade noch den Channel zu, bevor mein iPhone irgendwelche Sachen macht? So. Follow-up?
Echt? Sprechpausen sind super.
Ich habe mich auch kaum daran erinnert, aber wir hatten irgendwie in der letzten Sendung...
Ich glaube, wir hatten mal so eine anderthalbminütige Denkpause oder so, irgendwann mal.
Nee, das haben wir regelmäßig, aber wir haben das letztes Mal reflektiert. Und ich stehe ja Sprechpausen bei uns vor allen Dingen kritisch gegenüber. Einer unserer... Hörer/Hörerinnen hat sich dazu geäußert und sagte, die wären total toll und weil die so entschleunigend wirken.
Mhm.
Der oder die Oxy.
Ah ja.
Ja, ja. Wir nehmen das mal so hin und solange wird sich auch wahrscheinlich nichts ändern, weil Sprechpausen in einer gefühlt vierstündigen Sendung rauszueditieren, ist halt auch eine nervige Arbeit, auf die ich keine Lust habe. Und solange Marco Arment seinen Algorithmus oder was er da hat, um in Overcast Pausen automatisch zu kürzen, nicht veröffentlicht als Audiobearbeitungstool.
Apropos Overcast, ich bin gewechselt.
Das nicht veröffentlicht. Dann wird das auch so bleiben. Ja, du bist zu Overcast gewechselt oder?
Nein, bin von Overcast weggewechselt, weil Overcast plötzlich Werbung hatte und ich dachte dann so, ne, also ich bezahle Geld dafür wegen mir, aber so Spielchen nicht.
Okay, das ist dann, ist das noch Follow-up? Wir haben letzte Woche auch über letzte Woche.
Haben wir?
Ja, wir hatten die Podcast-Clients alle durchdekliniert.
Echt? Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die ich jetzt benutze.
Ich auch nicht, aber...
Er hat so ein rotes Symbol.
Ah, das haben ganz wenige. was heißt denn, du bist... Wieso Werbung? Hä? Hast du den nicht gekauft?
Nee.
Du hast noch nie für Overcast Geld ausgegeben?
Nein.
Okay. Ja, weil wenn du...
Ja, ich weiß, das ist ziemlich arschig irgendwie, aber... Pocketcast benutze ich jetzt. Das habe ich gekauft, habe ich sofort gekauft. Ich meine, weiß ich nicht.
Aber du kannst doch für Overcast auch Geld ausgeben.
Ja, dann soll das. Ich weiß nicht, ich mag keine In-App-Purchases. Ja. In-App-Käufe mag ich nicht, weil ich vergesse, dass ich diese Apps besitze.
Du meinst, du magst Subscriptions nicht? Oder?
Macht der Subscriptions?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, dann soll er, keine Ahnung, sagen, so, hier ist ein Knopf, drück da drauf, dann hast du alles und.
Ja, den gibt's ja.
Aber das ist so, dann kriege ich Werbung angezeigt, die sich so semi-optimal in das Interface einbettet und wirklich echt ekelhaft aussah und ich hasse Werbung.
Ja, ich hasse nicht nur Werbung, aber Werbung in Apps ist so das Schlimmste, was es gibt.
Und die App ist plötzlich komisch und langsam und irgendwas blinkt da und so und du hast deine Podcasts und zwischendrin aus irgendeinem Grund kriege ich nur noch Werbung für die Kasper-Matratze.
Überraschend.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal nach Matratzen gegoogelt, weil meine durch ist, aber ich kriege das... Kriegt es nicht klar, ich mag es nicht. Und weiß nicht, ich bin da eher so dann so der Typ, ja, und sagt, kostet die App halt 3,99. Ich meine, man könnte ja so was machen, so, so hier, sonst wie, hier kannst du mal ein bisschen ausprobieren und nach 2 Wochen ist halt Kiste zu und jetzt blech mal bitte 4 Euro oder so.
Ja, das macht ja die Omni Group jetzt mit ihren Apps. Aber ich verstehe, was du meinst. Mir geht das da ähnlich. Ich habe jetzt, also es ist so, wenn du bei Overcast, wenn du in der ersten Version, die hatte ja genau das, die hatte ja, die konntest du kostenlos benutzen, aber um die Features Speed, Dingsbums und diesen...
Nee, das waren noch andere Features. Das ist irgendwann, oder kann es sein, dass diese Features ganz, du sprichst jetzt von ganz am Anfang.
Genau, ganz am Anfang, die Version, okay. Weil das ist wichtig für die Werbung. Also die Version 1.0, die quasi als Hauptfeatures hatte diese Speed-Geschichte und diesen Equalizer, den konntest du halt irgendwie nur so 10 Minuten benutzen in der kostenfreien Version. Mhm. Und dann für so ein In-App-Purchase von irgendwie 4,99 hast du dann quasi die Vollversion freigeschaltet. Mhm. Und die Leute, die das gemacht haben, die bekommen auch in der aktuellen Version keine Werbung angezeigt. Und du kannst jetzt halt, da war ja zwischendurch auf so ein Patronage-Modell. Das heißt, du konntest dann irgendwie auch 10 Euro im Jahr blechen für aus gutem Willen, dass halt die App weiterentwickelt wird und hat es dann irgendwie so als Gimmick dieses Dark-Theme.
Ja.
Was jetzt auch alle haben. Und File-Uploads hattest du, glaube ich, auch noch dabei. Und jetzt hat er das quasi als Subscription, die du brauchst, wenn du keine Werbung sehen willst, wenn du nicht die 1.0 gekauft hast. Mhm. Die weiterhin dieses Feature File-Uploads hat, wo du da einfach in Overcast Dateien hochladen kannst. Das habe ich letztens gebraucht, das war ganz lustig.
Nee, ich habe nur ein paar Podcasts abonniert, die ich dann so auf dem Weg zur Arbeit höre oder so. Und was ich sehr großartig finde an Pocket Cast, es hat ein Feature, du kannst dir, ja, es ist so wie ein bisschen wie Playlisten, aber es funktioniert doll. Also es ist irgendwie, ich finde das User-Interface von Pocket Cast ist zu großen Teilen irgendwie ziemlich geil, wie das mit Feeds umgeht. Denn du kannst dir, also du hast diese Feeds, gell, klar, du hast irgendwie so eine Übersicht, da stehen alle deine Podcasts, die kannst du dir auch in allen unterschiedlichen lustigen Möglichkeiten anzeigen lassen. Und du kannst aber auch über diese Feeds alle möglichen Filter drüber laufen lassen. Also zum Beispiel, zeig mir alle Podcasts aus folgenden 3 Feeds an, aber nur die, die ich schon gespielt habe oder so. Mhm. Oder die, die ich gespielt habe und angespielt habe oder so.
Okay.
Und dann hast du zum Beispiel dann einen Filter, da sind nur die drin, die du schon angefangen hast zu hören. Oder ich habe andere Filter, wo ich dann, das ist so 5 Filter drin oder so, und so diese, wo ich so die Podcasts so durchkategorisiert habe und in den einen läuft so die Reihen, die ich immer höre, in die anderen laufen die Reihen, die ich so höre, wenn ich gerade überhaupt nichts zu tun habe. Oder in den dritten laufen die Reihen, wo so keine Ahnung, ich mag gern sowas so wie da aus Kultur- und Sozialwissenschaften oder Bayern 2 Wissen ist auch irgendwie ganz nett und so. Und ja, da habe ich so lauter so verschiedene Filter, die jeweils die Reihe an Feeds auflisten. Und du kannst relativ leicht kannst dann auch für Podcasts festlegen, ja, lad mal von den Podcasts alle Folgen runter und so und die zeigt mir an, aber lad nicht runter. Und ich finde es deutlich übersichtlicher als bei Overcast.
Ja.
Ist irgendwie in sich logischer.
Okay.
Von meinem Empfinden, von Benutzung der App, zumindest für mein logisches Denken.
Ja, ich finde jetzt Overcast ist jetzt auch nicht die intuitivste App der Welt. Aber nee,
ich bin damit nicht klargekommen. Ich hab die total simpel benutzt. Hätte ich auch Apple Podcast benutzen können, so quasi so. Also.
Ja.
Und Playlisten und sowas bin ich mit anderen Apps nie so klargekommen wie da. Und da kannst du zum Beispiel, hast du auch so eine Playlist, wo ich sehr schnell einfach nur so durchswipen kann, so will ich nicht hören, will ich nicht hören, will ich nicht hören, wir können mal kurz antippen, kannst den Text sehen, sonst wie klappst es wieder ein, will ich nicht hören, will ich hören, sonst wie, lad mal runter. Und es gibt auch noch so eine Play-Next-Liste, das heißt, du kannst noch so eine Liste pflegen, wo er so quasi so eine Instantan-Playlist hat und du so Podcasts aneinander rein kannst, ah ja, gehst du durch eine Podcast-App, stellst dir so schnell so eine Liste zusammen, die ist für mich beim Autofahren zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich dann irgendwie so mal nach Frankfurt im Auto fahre und kann dann so, ja, wenn der fertig ist, dann spiel den und dann den, so nach dem Motto, ich will dann nicht am iPhone rumspielen und das ist ein interessantes Feature-Set.
Ja. Ja, es gibt ja mittlerweile, wir hatten ja auch über Castro geredet in der letzten Sendung. Das gibt ja mittlerweile Apps, die da ein paar andere Ansätze fahren, die ganz interessant sind.
Ja, Castro unterstützt ja leider keine Kapitelmarken.
Kapitelmarken, ja. Das ist auch der einzige Grund, warum ich es noch nicht ausprobiert habe. Ja, weil genau. Für einen Podcast-Client, der keine Kapitelmarken kann, ist nett, aber sinnlos.
Ja.
Und Podcasts, die keine Kapitelmarken haben, auch. Was ist los mit euch? Seid ihr dumm? Macht Kapitelmarken in eure Podcasts.
Ja.
Damit hätte ich das auch hier untergebracht. Ich meine, ich kann verstehen, wenn das so ein Unterhaltungslaber-Podcast ist, wo quasi gar keine Struktur vorherrscht, dass man da keine Kapitelmarken nachträglich drauf wirft. Aber wenn es grundsätzlich eine einigermaßen nachvollziehbare Struktur gibt, auch nur grob. Ich meine, es müssen ja jetzt nicht so Hardcore-Kapitelmarken sein, so alle 30 Sekunden eine neue.
Entschuldige, Castro war die mit der Inbox, gell?
Genau, die haben so eine Inbox, wo alles reinfällt und dann quasi vorsortieren kannst. Was ich ganz cool fand für solche Sachen wie HR2 der Tag zum Beispiel, wo du wahrscheinlich nicht jede Ausgabe hören willst.
Ja gut, da habe ich bei meinem Pocketcast gegenwärtig so, dass es eben in einen bestimmten Filter reinläuft, den ich regelmäßig so mal durchgucke und ich swipe halt alle einfach raus, die ich nicht hören will.
Okay.
Weil es gehört. Und die werden nicht runtergeladen, sondern die werden nur runtergeladen, wenn ich sie antippe, dass sie runtergeladen werden. Das kannst du mit der App dir wunderbar zusammen konfigurieren. Ja. Was nicht so hübsch ist, ist zum Beispiel, dass er manchmal die Coverfotos nicht richtig einblendet.
Ja, das haben auch andere Apps auch. Also das habe ich mit Overcast auch. Das dann, also hatte ich letztens bei der Freakshow, da war dann irgendwie das.
Ja, da ist nur schwarz, gell? Ach, bei mir zumindest.
Ja, das war da auch.
Ja,
war ein bisschen komisch.
Vielleicht liegt es auch an der Mediendatei oder im Feed oder was auch immer. Und gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass da irgendwas miteinander inkompatibel sein kann, weil sich hier oder da sich nicht irgendwas nicht an irgendwelche Standards hält.
Ja.
Oder es keine Standards gibt.
Oder Leute, die Standards verwenden, die, wo es aber nicht üblich ist, die zu verwenden.
Ja.
Ja, ja.
Ja, es ist also Podcast-Apps. Pocketcast ist auch keineswegs perfekt, will ich auch gar nicht sagen. Ich habe vor allen Dingen ein Problem gegenwärtig mit meinem iPhone. Der pairt sich nicht korrekt mit meinem Bluetooth-Kopfhörern.
Was heißt, der pairt sich nicht korrekt?
Es ist manchmal so ein kleiner Kampf. Schaltest ein, connected.
Da ist schon Fehler Nummer 1. Du hast die Sprachausgabe an.
Nee, die mag ich. Er sagt connected und sonst wie und zeigt mir das auf dem iPhone auch an. Zeigt mir die Batterieanzeige an, aber ich kann keinen Ton darauf ausgeben.
Mhm.
Und so nach ein paar Minuten kommt dann tü-tü-tü, verschwindet im iPhone wieder.
Mal zurückgesetzt.
Ja, und neu verbunden und hin und her und sonst was und pff. Kommt immer wieder. Manchmal geht's auch einfach so perfekt. Manchmal schaltest du ein, connected, kann sofort spielen. Sofort abspielen kann er grundsätzlich eigentlich nie. Er braucht immer eine Weile, bis er dann abspielen kann. Mhm. Und wenn du dann auf Play drückst, dann ist ganz kaputt, weil dann kommt nur
Hast du...
Das war früher nur auf dem Mac so, ist jetzt auch auf dem iPhone so. Also das Feature haben sie gnadenlos vom Mac auf das iPhone kopiert.
Hast du die... Oder sind die in irgendeinem anderen Gerät auch noch grundsätzlich als mögliche Verbindungsquelle hinterlegt? Also hast du die mir noch mit einem anderen Gerät verbunden gehabt?
Ja.
Nämlich?
Diversen Laptops.
Das könnte
die nicht in der Nähe waren zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass das Problem ist.
Wieso? Dass er die sucht oder was? Mhm. Was ich schon hatte, ja, das ist in der Tat so, dass die Bluetooth-Kopfhörer die ganze Zeit angestrengt versucht haben, mit meinem MacBook versucht, Verbindung aufzubauen, während das MacBook aber noch prinzipiell in Reichweite war. Mhm. Also da war dann so ein bisschen Verbindung, aber nicht genug Verbindung. Aber ich spreche von Situationen, wo mein Laptop wirklich definitiv mehrere Kilometer von mir entfernt ist.
Ja, ich glaube aber, dass er da trotzdem Probleme damit hat. Also ich habe jetzt gerade
mal. Ja, aber der kriegt doch nicht das Problem bei meinem Laptop. Dieses Problem hat sich gelöst, wenn ich auf meinem Laptop Bluetooth ausgeschaltet habe.
Ja.
Das habe ich dann nämlich gemacht. Dann habe ich oder wenn er nicht am Strom hängt und der zugeklappt ist, dann baut er die Verbindung auch nicht auf. Aber wenn ich da hier MacBook Bluetooth ausmache und sowas, dann habe ich überhaupt gar keine, hab ich diese Probleme nicht. Also das ist, aber davon, auch bevor ich die Kopfhörer einschalte, also die wissen nicht, dass das MacBook nicht da ist.
Ja, also ich habe dazu zwei Theorien. Entweder.
Also es kann mit dem MacBook nichts zu tun haben, dass es im Zug nicht funktioniert. Das ist, was ich aber bedeutet habe, was ich beobachtet habe, dass es häufig nicht korrekt funktioniert, wenn viele Bluetooth-Geräte in der Nähe sind.
Also meiner Ansicht nach liegt das entweder daran, dass er grundsätzlich, also dass der Kopfhörer selber in seiner Liste von möglichen Geräten einfach zu viele Geräte hat und dann die einfach so lange sucht und deswegen länger braucht, um quasi die, eine stabile Verbindung kann herzustellen.
Kann man das zurücksetzen?
Das sollte irgendwo gehen. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wo. Also es gibt 100%.
Ja, kann es alle Knöpfe drücken. Und dann, ja.
Garantiert gibt es irgendeine Kombination,
wo er das auf Werkseinstellung irgendwas resettet.
Zum Beispiel.
Ja, können wir mal auswählen.
Also das könnte ich mir vorstellen. Oder aber es gibt einfach neuere, oder es ist einfach ein Problem mit dieser Generation, weil ich habe jetzt auch gerade neue.
Das muss mit iOS 10 zusammenhängen, weil auf iOS 9 hatte ich diese Probleme nicht.
Okay.
Auf iOS 10 ist die Bluetooth-Verbindungsqualität deutlich abgesunken.
Also ich habe jetzt ein neues Paar von diesen Kopfhörern, weil mein altes irgendwie, ich weiß nicht mehr, was damit war, auf jeden Fall habe ich es zurückgeschickt und habe neue gekriegt.
Und das meinte ich übrigens mit, die haben das Problem von macOS auf iOS kopiert. Weil das war auf macOS schon immer mal so, dieses mit dem Abgehackten und dass die Verbindung nicht richtig geklappt hat. Und seit iOS 10 ist das jetzt auch auf meinem iOS-Gerät so.
Ich hatte das aber auch schon, dass ich eine einigermaßen stabile Verbindung hatte und es dann schlechter geworden ist, wenn ich aus dem WLAN mich entfernt habe. Dass irgendwie da das iPhone den Netzwerktraffic nicht mehr handeln kann, weil oder irgendwie das Radio zu viel Strom frisst. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Paar von diesen Jabra Move Wireless und bei denen ist es so, die habe ich nur mit dem iPhone verbunden, sonst mit gar nichts, weil ich genau diese Scheiße nicht haben will.
Mhm.
Und ich mache die an. Sobald das Batteriesymbol in dem iPhone erscheint, kann ich auf Play drücken, es spielt sofort ruckelfrei ab.
Nee, das Lustige ist, der zeigt mir dann hier, weil ich gerade hier so einen Screenshot sehe aus Pocketcast, der zeigt mir oben in der Topbar auf dem iOS, zeigt er mir verbunden an mit Batterieanzeige, aber er zeigt mir unten nicht das Symbol für Auswahl der Lautsprecher an. Kann ich nicht auswählen. Ich kann dann nur iPhone als Quelle, als Ausgabeort auswählen.
Vielleicht ist es auch einfach ein iOS-Problem, das kann auch sein.
Ich kann nicht die Kopfhörer auswählen, obwohl sie definitiv verbunden sind. Sie werden auch in den Einstellungen von iOS angezeigt als verbunden. Steht verbunden, alles cool, alles okay, aber ich kann sie nicht auswählen. Tja. Und wenn ich auf Play drücke, kommt nirgendwo Ton raus.
Das,
Weder auf dem iPhone, obwohl das iPhone ausgewählt ist, noch auf dem Bluetooth-Kopfhörer. Hey, geil, gell? Das klingt echt, das ist schwer nach iOS-Problem. Aber wir können es auch mal versuchen, die Bluetooth-Kopfhörer zurücksetzen. Oder ich kaufe mir einfach AirPods.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich gibt es ja, glaube ich, eine Lösung
für das iPhone. Problem. Und ein neues iPhone.
Ich hatte ja schon irgendwie die Tage mal getwittert, der nächste Kopfhörer, der rauskommt, der diesen W1-Chip drin hat von Apple und die keine Beats sind, ist eigentlich eine Kaufpflicht für alle Bluetooth-Kopfhörer-Benutzer. Die ein iPhone haben.
Das ist so eine Krankheit.
Also wenn das auch nur halb so gut funktioniert, wie Apple das behauptet, dann ist...
Wenn Bluetooth vor allen Dingen können eigentlich die Jabra Move, können die AptX?
Das weiß ich nicht, aber dein iPhone kann das nicht.
Kann einfach macOS sollte es können.
Keine Ahnung.
Doch?
Weiß ich nicht.
Doch. Es gibt so Tricks, dass du sogar Bluetooth-Kopfhörer eigentlich dazu zwingen könntest, das zu verwenden. Aber ich krieg das nicht hin bei den Jabra Move.
Und was?
Also, man davon? Vielleicht haben die den Codec nicht. Dass du jetzt nicht gerade diese Radio-UKW-Qualität hast, sondern eher so CD-Qualität.
Bei was?
Tonübertragung, Bluetooth. Der AptX Codec ist weitaus besser als der andere Codec.
Ja, aber die.
Bluetooth-Audio-Übertragung wird doch nochmal durch einen Codec durchgeschleust. Durch einen Audio-Codec.
Ja, aber das ist doch mittlerweile sogar irgendwie 256 Kilobit AAC, oder nicht?
Wenn der Kopfhörer das kann, können die Jabra Move aber nicht.
Was machen die denn?
Irgend so ein Scheiß da halt, so Telefon, irgendwas, Codex, ganz, ganz übel. Und das hatte ich nämlich auch schon häufiger. Ja, weil er das mit übelst viel Kilobits durch die Luft jagt, so weit es überhaupt nur geht. Aber der hat es bei mir manchmal auch schon runtergeregelt und dann klang das so, als würde gerade jemand durch so eine Blechdose reden. Das Problem habe ich nämlich mit dem MacBook manchmal, dass dann die Verbindung völlig spinnt und der dann wirklich die Kilobit-Zahl anscheinend sowas von in den Keller dreht. Das klingt jetzt übertrieben, aber es klingt wirklich so, als würde jemand durch so eine Blechdose an so einem kleinen Schnur reden. So klingt das dann.
Naja.
Ohne Übertreibung. Du verstehst es kaum noch, weil es so verzerrt ist.
Ja, das mit den Bluetooth-Kopfhörern
funktioniert. Just works.
Da müssen neue her.
Kriegst du eigentlich kürzlich auch diese E-Mails von Dropbox?
Nee.
Diese E-Mail von wegen, du musst aufpassen, du hast, ich habe in meiner Dropbox nichts drin liegen, außer symbolischen Links.
Okay.
Auf meine Documents-Ordner.
Okay.
Das mag Dropbox nicht.
Warum?
Weil es im Zusammenhang mit iCloud dazu sorgen kann, dass deine Dateien wegfliegen.
Mit dieser iCloud, genau. Wir sortieren alles aus.
macOS, Sierra. Dropbox und Sierra. Und macOS Sierra wollen nicht miteinander. Insofern, wenn du Dropbox hast und dieses neue iCloud, ich sync mal deinen Schreibtisch und deine Document-Ordner hast und du hast so eine Verbindung wie ich, dass du zum Beispiel deinen Documents-Ordner da liegen, wo sie liegen und eben in der Dropbox liegt ein symbolischer Link zu den Documents-Ordnern. So, jetzt tritt der lustige Effekt ein, wenn du das alles so schön in Kombination hast, dass macOS deine Dateien wegwirft, also verschiebt und in den Documents-Ordner nur Links legt zu dem eigentlichen iCloud-Ordner, der irgendwo im System versteckt ist.
Ach, du meinst, wenn du diese
Dropbox synkt dann die Links, ja. Diese speziellen iCloud-Link-Dateien, ja, und ersetzt unter Umständen deine Dokumente dann gegen diese Link-Dateien und macOS kriegt das dann nicht klar und letztendlich hast du dann nur noch deine Link-Dateien, aber keine Daten mehr.
Das ist aber nur,
super,
nur dann, wenn du quasi diesen iCloud-Feature anhast, dass dein Document-Ordner auch in der iCloud liegt.
Ja.
Ja.
Und dein Document-Ordner in die Dropbox linkst.
Ja. Das sind ja so zwei Sachen, die man nicht machen sollte.
Ja, symbolische Links soll man, glaube ich, überhaupt nicht verwenden. Das ist irgendwie böse oder so.
Und iCloud auch nicht.
Der tue ich nicht, obwohl ich habe das Speicherplatz-Upgrade.
Auf 50 GB.
Ja, klar.
Na gut, alles andere ist ja auch nicht benutzbar.
Ich weiß auch nicht, ey. Das kostet einen scheiß Euro, ey.
Ja, und
5 Euro.
Und 5 GB.
In Euro.
Ja.
Ich meine, es ist scheiße, aber in Euro?
Naja.
Dafür habe ich meine Fotos da. Gesynkt schön.
Ja, und iCloud Backup und alles, das ist ja auch nochmal.
Ja. Ja, wobei, das ist das verschlüsselt? Nee, ja.
Doch.
Ja. Living in the Cloud.
Bleibt der Mix anders übrig?
Ja, wobei, ich wollte jetzt einen neuen Server bauen. Naja, dazu kommen wir später. So viel erstmal nur kurz zu diesem Dropbox-Thema. Was ich eigentlich noch hier als Intro anschließen wollte, war: Die Telekom schenkt mir Datenvolumen.
Please tell me more.
Das hat dich amüsiert, gell? Das habe ich in die Shownotes reingeschrieben. Und ich habe vor ein paar Wochen, genau, wann war das? Ein paar Tage, Ende September war das. Ich plötzlich gehe ich so zum Mittagessen, kriege die eigenartigste SMS, die ich überhaupt jemals bekommen habe. Steht drin, lieber Telekom-Kunde, sonst was, wir schenken Ihnen Datenvolumen. Was? Hä? Hä? Was? So, wollt ihr mich verarschen? Ist das ein Trick?
Spam.
Spam? Ich habe das 5-mal gelesen, wurde dann verlinkt auf so eine sehr eigenartige Hilfeseite. Ich so, das ist doch Phishing. Das kann doch nicht. Also,
das ist das Problem, die Telekom.
Aber da stand, da stand nicht irgendwas dabei, was ich tun müsste oder sowas. Das heißt so, Ich hab's nicht verstanden. Und dann abends nochmal zu Hause nachgelesen. Ja, ich habe ja so ein Telekom Prepaid gerade. Und in dem 500 Megabyte Paket, weil ich brauche nicht viel Megabyte, weil ich bin nicht so viel unterwegs, wo ich mit dem Handy surfe. Oder irgendwie, also gegenwärtig zumindest nicht. Und dann haben die mir irgendwie, ja, ihr Paket umfasst jetzt zum gleichen Preis 750 Megabyte. Sowas geht? Ich dachte, das wäre in Deutschland unmöglich. Ich dachte, die Telekom stirbt jetzt an Verarmung oder so.
Das ist das für 9,95 Euro monatlich.
Ja, insgesamt 9,95, ja.
Ja, die haben jetzt den App, das ist einfach angepasst, ne?
Ja.
Magenta Mobil Start M hast du also.
Ja, sexy, ja.
Mit LTE Max.
Ja, es ist auch echt schnell. Wenn du nicht gerade im IC sitzt und mit einem Panzer durch die Landschaft fährst, der keinerlei Datenkonnektivität zulässt. Weshalb ich auch kein Datenvolumen brauche, weil das scheiß Signal nicht durch den IC durchsteigt.
Er gibt doch jetzt außerdem WLAN in Zügen.
Ja, aber nicht in ICs. Ich bin letztens, vor ein paar Tagen bin ich mal mit dem Regionalexpress gefahren. Das war so ein Doppelstockzug abends. Da hatte ich die ganze Strecke über LTE.
Sehe ich das richtig, wenn ich jetzt Magenta Mobil Start mir so eine Prepaid-Karte kaufe, dass sie mir 20 Euro Startguthaben schenken?
Ich weiß, irgendwas stimmt bei denen gegenwärtig nicht. Also das macht irgendeine Abteilung, die noch nicht so weiß, wie das funktioniert mit dem Mobilfunkgeschäft.
Wie sagt der Herr Schrimp immer, da war der Zensor gerade pinkeln.
Das kann nicht sein. Ich glaube, die Telekom ist zu groß geworden. Die verliert sich manchmal so sehr in ihren eigenen Geschäftsbedingungen, die...
Ja, das ist ja fast ein Grund.
Wir verkaufen da manchmal Features, die sie nicht verkaufen sollten.
Die widersprechen ihrer autoritären Geschäftsphilosophie.
Ja. Ich glaube, das ist so, dass sie dich schon mal einfangen können und dir dann, dann so einen 64-Euro-Vertrag unterjubeln können, weil sowas wie Visual Voicemail oder so kriegst du natürlich nur einen Vertrag und so andere Schmankerl.
Ja, das, was wir mit Kongstar die ganze Zeit probiert haben, sich so im 3G-Netz verhungern lassen, in der Hoffnung, dass sie einen teuren Telekom-Vertrag abschließt.
Ja.
Tja, also das ist ja, diese neuen Telekom-Prepaid-Dinger sind ja an sich erstmal ganz interessant, wenn die nochmal ein bisschen mehr Datenvolumen liefern würden.
Ja, es ist halt ein bisschen doof, dass sie dann bei wie viel kappen sie? Bei einem oder 1,5 oder so?
Also das Maximum, was du hier bekommst, ist 1 GB.
Ja, siehst du. Das finde ich auch ein bisschen bescheuert. Also wenn ich jetzt... Dafür kriegst du ja bei anderen, für das Geld kriegst du ja hinterhergeworfen, gigabyteweise im O2-Netz und so.
Ja.
Aber nun gut.
Wenn man nicht mehr braucht, ist es interessant.
Sie haben eben ihr Netzmonopol da und können das vermarkten, wie sie wollen.
Ja.
Wenn man das so machen möchte, infrastrukturtechnisch.
Ich habe jetzt momentan bei
Cox. Dass so das halbe deutsche Mobilfunknetz einer Firma gehört, wenn man das so möchte. Und die andere Hälfte gehört einer anderen Firma? Ah, Entschuldigung, gibt mir drei Firmen.
Ja, ja. Möchte man anscheinend.
Die andere Hälfte gehört zwei anderen Firmen.
Tja. Ich habe ja aktuell noch 3 GB bei Kongstar.
Das ist Marktwirtschaft, verstehst du nicht.
Nee. Als Humanist sowieso nicht.
Ja, grundsätzlich nicht. Was hast du?
3 Gigabyte bei Kongstar.
Und du hast noch LTE, gell?
Ich habe noch so einen Vertrag, wo sie das LTE noch drin haben.
Ja, so einen habe ich auch, oder habe ich eine andere Telefonnummer. Vielleicht nehme ich den in Zukunft. Muss mal gucken. Aber ich habe so ein bisschen Angst, mit meinem iPhone die Telefonnummer zu wechseln.
Das ist auch keine gute Idee.
Ja. Wahrscheinlich kannst du mir dann nie wieder Nachrichten schreiben. Also, selbst wenn du meine neue Nummer kennst.
Ja doch, SMS kann ich dir dann schreiben.
Ach so.
Für 9 Euro.
Was du aber nicht probieren wirst, weil du denkst, dass die iMessages zugestellt wurden und ich sie nie gekriegt habe.
Genau. Stimmt. Weil sie wahrscheinlich kommen sie auf den Mac an.
Das ist echt geil inzwischen. eine SMS kriegst, hast du mehrere Geräte von Apple rumliegen. Bing, bing, bing.
Ja. Das klappt vor allen Dingen mittlerweile.
Ja, das ist echt unheimlich, gell?
Ja.
Ich sitze als im Zug und mach Hotspot, weil mein Firmen-MacBook kann ja das mit Handoff und so weiter. Das heißt, du kannst so schön hier in der Menüleiste klicken und der bietet dir dann den Hotspot an und so. Das ist richtig schön bequem. Mhm. Habe ich auch eine coole App zu. Wie heißt die? Travel Mode?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Die dann so ein Profil aufmacht, dass du nicht dein ganzes Datenvolumen verbläst, ne?
Ja, das ist so eine Mini-Firewall, die so Apps reguliert und dir auch noch dein verbratenes Datenvolumen pro App anzeigt und so weiter. Die ist echt cool. Und die kannst du anschalten, dass sie, die achtet dann darauf, in welchem WLAN du bist.
Mhm.
Und dann sagt die halt, dann lässt dir dann nur noch Mails durch oder sowas.
Das ist so eine Tabelle mit den App-Herstellern, die du eine Schadensersatzklage schicken kannst, wenn sie ein Datenvolumen verbraucht haben.
Ja, ist echt krass. Also Safari ist immer am krassesten, aber es ist echt interessant.
Ja.
Ja, auf jeden Fall sitze ich manchmal so im Zug, mache dann meinen Hotspot auf und chatte dann so schön über iMessage und meinem Laptop. Das ist echt geil.
Fast wie in der Zukunft.
Ja, das macht das so, denke ich immer so. Ich mag halt Tastaturen. Na gut. So viel zum Telekom-Datenvolumen-Scheiß.
Wir hatten ja letzte Sendung über NFC-Payment im Allgemeinen gesprochen. Und ich hab dann ja, also meine Hoffnung bestand ja zu dem Zeitpunkt noch, dass Apple vielleicht in dem zu dem Zeitpunkt noch kommenden Apple-Event Apple Pay in Deutschland vorstellt, was, wie wir ja Stand heute wissen, leider nicht passiert ist. Das heißt, wir müssen weiterhin wie Tiere mit unseren Kreditkarten wedeln. Und in dem Zug habe ich mir dann...
Ich hätte gar keine andere technische Möglichkeit gegenwärtig.
Was denn?
Ich habe kein iPhone dieser Art, ich habe kein anderes Spielzeug, ja. Ich will kein Android-Gerät.
Ja, aber das wird ja nicht immer so bleiben. Also
doch.
Dieses iPhone bis an mein Lebensende. Ja, ich hätte halt da so sogar zwei Geräte, die das theoretisch könnten, was schon pervers und, ist was, und es geht nicht. Ja, ich habe mir dann ein INGDiBa-Konto geklickt mit...
Hast du mich wenigstens das letzte Mal was gesagt?
Habe ich doch.
Wann?
In der letzten Sendung.
Dass du dir ein Konto klickst?
Ja.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja.
War ich da hier?
Ja, auf jeden Fall habe ich...
Da hätten wir noch Bonus abstauben können. Haben wir halbe gemacht. Jetzt ein Zehner mehr.
War das nicht mehr?
Ja, war auch mal mehr. Keine Ahnung, schwankt immer mal so ein bisschen. Je nachdem, wie das Marketingbudget gerade steht.
Gut, ich habe die auch erst seit einer Woche, nee, seit Donnerstag. Da ist erst die Karte gekommen.
Ja, braucht eine Weile.
Ja, und habe dann quasi am Freitag direkt das erste Mal die Karte verwendet, so kontaktlos.
Hm?
Gott, ist das angenehm.
The future is now, gell?
Ja.
Das ist echt geil.
Wenn du jetzt noch bedenkst, dass dieses Stück Plastik eigentlich völlig unnütz ist und dass alles an meinem Körper das auch könnte.
Ich habe in Frankfurt auch schon Leute gesehen, die so einfach so einen Geldbeutel dran geklatscht haben. So.
Na klar. Ja, irgendeine Kreditkarte wird
mal reagieren. Ich letztens auch mal probiert, da hat das Terminal so ganz eigenartige Fehlermeldung ausgespuckt.
Das ist halt blöd, wenn du mehrere von den Dingern drin hast.
Ich habe halt so ein paar NFC-Karten drin, das war dann zu viel für das gute Ding.
Ich gehe von Arbeitswegen immer so mir was zu essen im Supermarkt holen und das ist dann so, ich habe dann auch so Dexo-Restaurant-Schecks nennen sich die, also quasi als Ausgleich dafür, dass die Firma keine Kantine hat, kriegst du dann so Essensgutscheine.
Das muss ich mal anmerken bei uns.
Es kann sogar sein, dass ihr das, musst halt beantragen. Die sind irgendwie so 4 Euro paar Dingsbums wert und dann zahlt irgendwie 1,90 davon die Firma. Und den Restbetrag sind so wenige Cent oder ein Euro oder so, den hätte ich sonst immer mit EC-Karte bezahlt, also den PIN oder teilweise dann sogar Lastschrift und so, Karte dran, ping, und dann gehst du auch schon.
Ja, vor allen Dingen Kreditkartenzahlungen, ja, nicht so
davon mal abgesehen.
Eigenartige Abbuchungsverträge, die du unterschreibst.
Und vor allen Dingen wird es direkt am nächsten Tag abgebucht vom Konto und nicht so dieses...
Am nächsten Tag? Bei mir ist es manchmal, ich war gestern Morgen einkaufen, mittags sagt mir Money Money, so, ich habe da einen neuen Umsatz.
Ja.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Also das, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man verbraucht zu viel Zeit in der Kasse, das hilft.
Ja, wobei ich habe jetzt immer das Problem, dass ich das da dran, ich sage dann so, ja, mit Karte zahlen, dann halte ich das dran und man hat so, piep, bezahlt. Und dann steht man so rum in der Landschaft und wartet, lächelt mal einen Kassierer an, irgendwann so, plupp, Klasse springt auf, Drucker fängt an zu drucken. Ah, danke für den Einkauf.
Ja, soll ja so Läden geben, wo Kassen sehr langsam sind.
Wo das Terminal schon eine Minute vorher gesagt hat, ist alles cool, kannst gehen, gell, aber.
Gut, wenn das jetzt was ist, wo du den Kassenzettel nicht brauchst, würde ich auch einfach so gehen, das ist mir einfach egal.
Ja, ich bin mir nie so sicher, also. Am Anfang war das mit den Kassierern nicht so gut, unbedingt.
Ja, ich glaube, das, also gerade so im Frankfurter Raum haben die das mittlerweile kapiert. Hier bei uns auf dem Dorf.
Hier, gehen wir zum
Hallo,
Edeka.
Hallo, der Cloud!
Hier zum Edeka war das.
Kartenzahlung erst ab 10 Euro.
Ja. Erstens das. Und zweitens, das muss ich denen auch echt mal sagen, dass ich letztens beim Rewe in Frankfurt 2,36 Euro oder so mit der Karte bezahlt habe. Nee, was war da? Ja, hier beim Edeka. Grundsätzlich. NFC-Zahlung, müssen Sie jetzt unterschreiben?
Nein.
Sie liest den Zettel. Aha, soweit ich das mit meinem Rechtsverstand, in deinem juristischen Fachverstand beurteilen kann, müssen Sie hier nicht unterschreiben, denn es gibt kein Unterschriftenfeld. Danke.
Süßes Leben.
Oder, wie es hier ist, auf dem Dorf, gestern tanken gewesen, waren so 25 Euro auf den Cent. Ich dachte so, ja, hältst du halt dran, so, ja, so. Und auch damit das mit diesem Stecken und diesem Scheiß. Und,
Ach, du hast nur 25 Euro getankt, damit der Karten...
Nee, ich wollte weiterfahren, wollte so. Halt noch vortanken, damit ich nicht abends tanken muss oder so, auf dem Rückweg. Und, wolltest du bezahlen, halt so die Karte dran. Ja, das geht bei uns noch nicht. Aber ihr Terminal kann das. Das war so ein Terminal dafür.
Ja gut.
So mit richtig so schön groß angezeichnet, NFC ja. hier dran halten.
Da ist das Software-Update noch nicht gemacht. Ja, das ist leider so. Aber es kommt immer mehr. Also.
Aber ich habe einen Stempel gekriegt dafür, dass ich getankt habe.
Stempel?
Mhm.
Auf deine Kreditkarte?
Nee, zum Glück nicht. Ja.
Was für ein Stempel? Auf die Hand?
Ich war völlig verwirrt.
Wo hast du denn einen Stempel? Aufs Auto oder was?
Ja, gestern, die haben mir dann so ein Scheckhefter in die Hand gedrückt. So. Also hat sie so einen Stempel drauf gemacht. Und ich weiß, was macht die Frau denn da? Ich hätte hier gerade irgendwie Kreditvertrag unterschrieben, gell, sonst wie, dann kommt dann noch so ein Kassenzettel, macht auch noch einen Stempel drauf, gibt mir dann so ein Mäppchen, so eine Papiermappe in die Hand, wo sie auch nochmal einen Stempel drauf gemacht hat, so einen kleinen, so ein Zentimeter Durchmesser, gell. Und ich hatte vorher bei dem Kunden, der vor mir an der Kasse stand, hatte ich das gesehen, dass er das ihr so gibt und sie, und dann habe ich kurz weggeguckt gehabt und dann er war halt irgendwo anders, gell, und dann dachte ich, gibt sie mir das so in die Hand, also ich so, das ist nicht meins. Sie, hä? Guck mich völlig verwirrt an. Ja, das war doch von dem Herrn vor mir. Nee, das ist für sich, das ist ein Sammelheft. Was?
Von Panini, oder?
Ja, macht jetzt hier die, wie heißt diese Ölfirma? Tamol?
Keine Ahnung.
Irgendwie sowas. Die H&M-Tankstelle hier.
Mhm.
Was, so eine Bonusaktion? Wenn du 40 mal tankst oder so.
400.
Also du brauchst so 40 Stempel.
Hm.
Für, ich glaube, je 10 Liter tanken kriegst du einen.
bei meinem Benzinverbrauch bin ich so ungefähr 2020, habe ich die dann.
Und dann gibt's einen Lolli oder was?
Dann kann ich für 10 Euro einen hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer kaufen.
Was?
Meine Begeisterung hielt sich kaum in Grenzen. Also
du kannst dann nochmal Geld ausgeben?
Ja, genau.
Du kriegst den dann nicht geschenkt?
Nein.
Und er hat den Wert 10 Euro, sondern du darfst 10 Euro...
Ja. Aber er ist hochwertig.
Okay.
Geil, gell?
Da will ich ja unbedingt dranbleiben.
Du musst nur dahin tanken fahren.
Ja.
Verstehen
oder,
uns.
Oder man geht halt zur Tankstelle,
die billiger ist. Du musst nur 40 mal 10 Liter tanken. Du musst nur 400 Liter Benzin tanken. Für 400 Liter Benzin kriegst du, wie viel sind 400 Liter Benzin? Was kostet Sprit gegenwärtig?
1,30.
1,36 oder so habe ich gestern getankt.
Was?
Ja, das war scheiße toll.
Ach du Scheiße.
Also, sobald ich für 532 Euro getankt habe, kriege ich für nur 10 Euro extra einen hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer.
Wow. Post das, da muss ich unbedingt hin.
Das war so ziemlich die bescheuertste Bonusaktion, die ich jemals gesehen habe.
Dann lieber Payback-Punkt.
Oh. Du wolltest über Apple reden.
Ja. Also die Hiobs-Botschaft gleich vorab. Apple Pay gibt es immer noch nicht in Deutschland. Dafür gibt es neue Hardware. iPhone 7 und die Apple Watch Serie 2. Jetzt alles wasserdicht und mit GPS und so. Ist geil, ne?
Die Apfel beobachten Serie 2, ja.
Genau.
Und die AirPods.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Produkt, wo ich dachte so, oh.
Ja, ich auch. Rest der Kino, hey, mein neues iPhone, ja. Ich mein, er ist ganz schnuckelig mit dem Jet Black.
Ja, auch. Ich habe das auch schon in der Hand gehabt und alles. Das ist schon ein schickes Gerät.
Soll ganz griffig sein, ja.
Jet Black ist, das nimmst du die Hand, machst du so, dann bleibst du dran kleben.
Wohlgemerkt, der hat gerade seine Hand flach umgedreht in die Luft gehalten.
Ja, also wenn man sich für die Fingerabdrücke auf der Rückseite nicht interessiert und beziehungsweise sein Telefon gerne ohne Hülle verwenden würde, ist so ein Jet Black iPhone.
Wobei es ja dann sehr schnell verkratzen soll.
Ja. Also Marco Arment hat irgendwie so ein Jet Black und er meinte, er hätte sich das letzte Mal auf der Rückseite angeguckt und da waren irgendwie 3 Fingerabdrücke und so ein paar winzige Kratzer und das würde ihn alles nicht interessieren.
Ja, es wird wahrscheinlich altern, so wie auch irgendwer gesagt hat, früher ist 3GS oder so.
Ja, die ganzen Plastetelefone früher, die haben ja auch alle Kratzer gehabt. So ähnlich wird das dann schon sein. Ich meine, das ist so eine hochglanzpolierte Oberfläche, die kriegt halt Kratzer, wenn du sie 30 Mal am Tag aus der Hose rausziehst. Eben, und
auf Tische legst oder so.
Und diese,
soll man ja manchmal, tut man so einen Schwachsinn, ja.
Ja, und diese Mattendinger, die haben das halt eher weniger. Mein Gott. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufen würde, dann wäre Jet Black zumindest ein Contender.
Ja, weil es eben schön griffig ist, gell?
Ja, also es ist wirklich... Also ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, wenn man so ein großes Telefon hat, dass es dann nochmal interessanter wird.
Weil ich tue manchmal mein iPhone 5 aus der Hülle nehmen. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe irgendwie so... Das ist so Seife. Ja, ist echt so. Genau, Seife trifft eigentlich ganz gut, ja.
Ja, ich hätte mein Telefon jetzt auch irgendwie ein paar Wochen mal wieder ohne Hülle benutzt, weil ich einfach Lust drauf hatte. Aber dieses Gefühl der Unsicherheit ist einfach so viel größer, als wenn man da so...
Ja, ich verkrampfe dann gleich so richtig in der Hand. So.
Ja, auch mit Recht.
Also, ich muss es ein bisschen stärker festhalten, so. Es hält nicht so gut.
Ja, und die hier, diese Lederhülle, die ich da drin habe, die gibt halt gerade so viel Grip, dass es halt eben nicht... Das ist schon ganz... Und das ist dann so bei dem Jet Black so ähnlich, also von daher...
Ja.
Also wenn man in the business für ein neues iPhone ist, dann ist das eben da, glaube ich, eine valide.
Ich finde die so teuer.
Ja gut, billiger sind sie nicht geworden. Das stimmt.
Ja, ich denke immer so, dass ich so viel Geld für so ein iPhone ausgeben.
Wenn das alte noch funktioniert.
Ja, aber das Problem beim alten ist ja, dass es halt nur ein LTE-Band hat. Das kotzt mich halt schon so ein bisschen an. Ansonsten ist das Telefon wunderbar. Es ist ein bisschen langsam wirkt es manchmal inzwischen.
Ja gut, ich meine iPhone...
Wenn du die neuen mal gesehen oder so, denkst du so, ist halt schon eine Krücke, gell?
Naja, du hast jetzt ein iPhone 5, das ist 2010 rausgekommen.
Echt? So lang schon?
Nee, warte mal.
Das glaube ich nicht.
iPhone 5. Nee, 2011 müsste das gewesen sein.
12. September 2012 vorgestellt.
Ja gut, dann ist das jetzt auch 4 Jahre alt. Also 4 Jahre altes Telefon. Das heißt, es hat schon 4 Betriebssysteme hinter sich.
Mhm. Mit iOS Version 6 ausgeliefert.
Jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt läuft der iOS 10 drauf.
Mhm. Hat einen 1,3 GHz Prozessor. 1 GB RAM.
Was genau gar nichts aussagt.
Ich weiß. Ein Apple A6. In Deutschland ist im LTE-Band 3 bei 1,8 GHz nutzbar. Ende.
Ja, ich glaube, das ist so aktuell wirklich die einzige Einschränkung. Und dann wahrscheinlich, dass iOS 11 dann vielleicht nicht mehr drauf läuft.
Ja.
Ist ja dann auch so das letzte Telefon, was noch 32-Bit ist.
Echt?
Ja, das 5S war ja schon 64-Bit.
Ja, stimmt. Ja, deshalb habe ich ja auch keine Werbeblocker und sowas. Hm. Nicht mehr. Zwischenzeitlich konnte man sich das ja hacken und dann haben sie das dicht gemacht, damit dass du kein Zertifikat mehr kriegst.
Ja.
Also kannst zwar noch den Blocker da drauf spielen, aber der hält dann nur so 2 Tage oder so.
Ja, aber diese AirPods beziehungsweise diese Technologie, die sie da verwenden, diese selbstgebaute W1-Chip, den sie dann auch in die Beats-Kopfhörer mit einbauen, der wohl Pairing und grundsätzlich das Verhalten von Bluetooth steuert, das ist eine Geschichte, wenn das wirklich so funktioniert, wie sie das behaupten, dann ist das ein ziemlicher Gamechanger.
Ja.
Bei den AirPods hätte ich halt persönlich noch das Problem, dass sie halt normale, offene Ohrstöpsel sind, die halt kann ich ja nach außen abschließen.
Ja.
Das heißt, sie sind halt für sowas wie Zugfahrten, gut, wenn man jetzt nicht im IC sitzt, wo es leise ist, da geht es vielleicht auch noch, aber so alles, was Holzklasse ist, kannst ja nichts, verstehst ja nichts mehr.
Ja, das stimmt, das im IC ist es deutlich leiser.
Oder wenn man
auch der Schallschutz deutlich besser ist.
Ja, natürlich.
Die sind ja durch die ganzen Zwischentüren und so und durch andere Teile sind die deutlich ruhiger.
Ja, beziehungsweise wenn man auch aus dem Zug,
also diese Stadt. Alten RBs, mit die hier noch auf der Linie fahren, diese Silberlinge da, wie sie früher hießen, mit den schweren alten Türen und so, die sind ja abartig laut. Das ist, wenn du mal eine Weile nur IC gefahren bist, sitzt dann in so einem Ding, drängst du dann so, was ist los mit euch? Ich habe das Gefühl, ich bin im 19. Jahrhundert oder so.
Ja, und selbst die neueren RBs mit den Doppelstöcken, selbst die sind zu laut dafür. Oder da reicht ja schon, wenn Leute
ja,
um dich herum quatschen.
Ja, ja.
Also Leute, die um dich herum reden und Straßenverkehr ist einfach zu laut für diese Kopfhörer.
Ja.
Also es sei denn, man ist bereit, sein Gehör zu schädigen, indem man sie zu laut macht.
Ja. Ja, stimmt.
Aber es werden so die perfekten Ich-bin-zu-Hause-Kopfhörer. Kann dabei noch angesprochen werden.
Schon ja, dafür cool. Sind sie aber ziemlich teuer.
Ja, das stimmt. 179 Euro für so ein paar Kopfhörer.
Von denen du nach 3 Tagen den ersten verloren hast. Tja, dann hast du nur noch einen.
Kannst
für noch, einen aber, Kopfhörer aber, ist das schon ziemlich viel, oder?
Aber er will immer noch alleine funktionieren. Tja.
Gibt es eine Verlustversicherung?
Ich bin mir sicher, dass wenn du die mit deinem iPhone zusammenkaufst und Apple Care Plus hast, dass es dann mit abgedeckt ist.
Verlust?
Verlust? Ah, nee, Verlust nicht, wahrscheinlich. Wenn die Katze den verschluckt.
Das glaube ich nicht, aber ja.
Ja, aber diese Beats, diese Power Beats Wireless, also diese In-Ears mit Sportbügeln, die kriegen den ja jetzt auch, den W1-Chip. Und die Beats Solo 3, also der Nachfolger der aktuellen Beats Solo On-Ear-Generation, wird den auch haben. Oder hat den schon.
Ja, aber es ist halt Beats, gell?
Ja, das ist so der einer der Gründe, warum... Also sobald irgendwie...
Also Drum-Bass ist sicher total cool da drauf, aber...
sobald Sennheiser sagt, ja, wir haben den jetzt auch...
Außerdem kosten die Beats Solo 3...
3,99.
2,99.
Ja. Ja gut, das ist die Apple UVP.
2,99, 95.
Ja, das ist die Apple UVP. Das Problem ist, du kriegst sie halt aktuell nur bei Apple. Wenn die dann zu den anderen Händlern erstmal durchgesickert wird, gibt es die auch wieder für 199 garantiert.
Ja, so hässlich sind die jetzt auch nicht, die Solo 3.
Nee, hässlich sind die nicht, sind einfach nur scheiße.
Und die haben dann wieder...
Es ist halt so Mumpf-Kopfhörer. Also ich,
am Mumpf?
Ja, es ist halt...
Ich mein, Mumpf will man ja nicht.
Also es ist halt...
Und ja, auch ein Klinkenanschluss.
Ja, du kannst dann an deinem iPhone 7 drum wickeln, dass du es nicht verlierst.
Ja, ja.
Ja, die eigentlich
und dein USB-Micro-Charging-Cable.
Ja, das finde ich auch so lächerlich, dass sie da immer noch Micro-USB verwenden. Also die Firma gehört doch jetzt Apple. Können die nicht mal Lightning jetzt verwenden, bitte?
Ja, wenigstens zum Chargen, ja, ich meine.
Ja.
Gewahren sie halt da einen Lightning-Stecker an ihre scheiß Kopfhörer dran. Ist doch besser als diese scheiß Micro-USB.
Ja, und da der ja dann sowieso beigelegt ist, kann sich auch niemand beschweren, dass er das dann nicht mit seinen anderen Geräten verwenden kann, weil das Kabel ist ja beigelegt.
Zumal Lightning-Kabel jetzt auch nicht so die Welt kosten. Also die sind schon relativ teuer für Kabel.
Für Endnutzer schon.
Für ein USB-Kabel sind sie relativ teuer, aber ich habe auch langsam so echt dieses Gefühl, die zertifizierten Lightning-Kabel von USB, also die von Apple zertifizierten Lightning-Kabel, die sind meistens auch von der Qualität her besser als das 1,95 USB-Kabel, was du irgendwo hinterher geworfen kriegst.
Ja, das stimmt schon. Ja, und man kann sie ausnahmsweise, man kann sie reinstecken, ohne Angst haben, die Buchse zu verbiegen.
Oder ein Stecker.
Ja, der Stecker wäre nicht so schlimm, den kannst du ersetzen. Aber wenn die Buchse an einem Gerät kaputt machst, hast du erstmal ein Problem.
Nee. Das ist auch wobei die Lightning-Buchsen auch rausleiern, so ein bisschen.
Ja, aber da kannst du weniger falsch machen.
Ich habe auch schon gesehen.
Also hier an unseren Jabras, jedes Mal, wenn ich die reinstecke, denke ich so.
Das ist schon ein bisschen eklig, gell.
Ich bezahle den Psychiater.
Ja, es ist, geht mir auch so, immer wenn ich die auflade, denke ich so, jetzt nicht falsch machen, nicht so, stecke ich sie gerade richtig
rum, nochmal ganz genau rein, gucken.
So, okay, ganz
das,
genau,
das ist zu viel Widerstand, okay. Das kann ich normal sein. Ja.
Mit diesen kleinen Widerhäkchen, gell?
Und dann steckst du das Lightning-Kabel auch immer so, schnock.
Das ist was Festes. Ja.
Dann wedelst es wie so ein Lasso mit dem iPhone noch dran durch das.
Tja. Der Stecker ist echt großartig.
Ja, wovon die meisten ja wahrscheinlich eher was haben als von der neuen Hardware, ist von der neuen Software. Also iOS 10 gibt's ja jetzt und macOS 10.12 Sierra. Also von iOS 10 war ich ja hinlänglich begeistert.
Ach ja?
Ja, das hat so diverse kleine Verbesserungen, die den Alltag extrem viel einfacher machen. Allen voran so dieses, das iPhone weiß mehr über das, was du tust.
Echt? Was weiß es denn?
Also was ist zum Beispiel, was so eine Revelation für mich war, ich fahre mit dem Auto, parke und das iPhone sagt, oder ich starte die Karten-App und dann sehe ich, wo mein Auto geparkt ist.
Echt?
Weil das iPhone ja während der Fahrt mit meiner Stereoanlage in dem Auto verbunden ist über Bluetooth, weiß er anscheinend, dass das ein Auto ist.
Mhm.
Und dann merkt er sich, oh, okay, wir stehen jetzt, er bewegt sich jetzt weg, langsamer als
er. Ich habe irgendwann mal so eine Funktion gesehen, dass er so, ja, da steht mein Auto geparkt. Das war irgendwo in der Apps, in der Karten-App.
Ja.
Oder das könnte in Frankfurt manchmal ganz praktisch sein. Wo habe ich eigentlich geparkt? Welchem Stadtteil habe ich geparkt?
Ja, Es ist selbst in Bickenbach. Ich meine, da gibt es ja im Grunde zwei Parkplätze direkt am Bahnhof und dann halt noch so eine Seitenstraße. Und ich vergesse manchmal, ich bin manchmal echt nicht mehr sicher, ob ich jetzt auf dem Parkplatz oder in der Seitenstraße geparkt habe, weil es halt täglich variiert, je nachdem, wie Platz ist.
Das geht mir vor meinem Haus so.
Ja, weißt ja, was ich meine. Und dann ist das,
guck. Weil du kannst entweder in die eine Richtung um die Kurve hier parken, so 50 Meter weg, oder bis vorm. Das war jetzt die letzte Woche über, war ich in einer Baustelle direkt vor der Tür. Das heißt, ich konnte nicht da hier schräg gegenüber parken, sondern musste am Ende der Straße parken.
Ist halt schon ein bisschen unangenehm, wenn du,
laufe ich jetzt 200 Meter in die eine Richtung oder 200 Meter in die andere Richtung? Um festzustellen, dass das nicht mein Auto ist, sondern genau gleich aussehen ist in der gleichen Farbe.
Roter VW, gibt's nicht so oft.
Ja, gibt's nicht so oft. Das ist genau das Problem. Ich stand echt schon mal vor fremden Autos. Wie sieht das von innen anders aus als unseres?
Ja, vor allen Dingen, der steht auch so oft an diesem scheiß Parkplatz. Und ich so, das ist aber ein anderer Bezug als ich auf.
Oh. Spätestens, wenn das Schloss nicht aufgeht, merkst du es.
Wenn du nicht aufs Nummernschild geachtet hast,
ja, stehst du, das ging mir echt
diese,
schon so.
Diese Golf-Vierer-Generation, die fährt ja auch irgendwie
bekloppt. Ich weiß, und auch diese Polos, die, die stehen überall.
Ja.
Das ist ganz schlimm.
Ja, dann kannst du aber Siri sagen, hey, hallo Sprachassistent.
Wo ist eigentlich mein Auto?
Ja, wo ist mein Auto? Und dann sagt er, Moment, da ist es. Zeigt es dir auf einer Karte
an. Das probiere ich später mal aus.
Ich weiß halt nicht.
Ich bin gestern mit Routenplanung hergefahren.
Dann könnte er sich das gemerkt haben. Ich weiß halt nicht, woran er das festmacht. Ob er das nur anhand der Bewegungen festmacht oder halt auch nur, wenn du so ein Autoradio hast, mit dem er sprechen kann.
Kann sein, weiß ich nicht.
Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feature. Und was dann da auch mit reinspielt, wenn du dann in deinen nächsten Termin im Kalender drin hast und dann auch sagst, wo das ist, also den Ort angegeben hast, sagt er dir halt dann in der Karten-App auch gleich, wo dein nächster Termin ist.
Und wie lange es dauert. Das wäre auch mal interessant. Sind ja durchaus so anderthalb Minuten Wegzeit bis zum Meetingraum.
Ja, aber ich sag mal, wenn du irgendwie quer durch
mit Kaffee holen musst, noch mehr.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, die sind dann schon echt, echt nützlich im Zweifelsfall.
Es hat geknistert.
Naja, das war der Strom. Und das macht schon echt eine Menge her.
Mich hat es am Anfang völlig verstört, dieses Swipen zum Öffnen nicht mehr.
Ja. Swipe to unlock, damit haben sie ja jetzt auch quasi eine Ära beendet.
Weil das ja, weil deinem Telefon, klar, bei den neueren gibt das Sinn. Gell? Ich meine, da drücken die Leute ja sowieso auf ihren Homebutton oder halten ja zumindest den Finger drauf oder wie auch immer es funktioniert. Ich hatte es noch nicht so häufig in der Hand. Und bei mir halt nicht. Deshalb ist das mal so.
Widget? Hä?
Also, erste Irritation, warum ist mein iPhone nicht entsperrt? Und zweitens, was ist das hier?
Ja.
Ich meine, du hast ja jetzt an 5 verschiedenen Stellen oder so Widgets.
Ja.
Also oben, unten, rechts, links, keine Ahnung, überall. Kommst ja gar nicht mehr umhin, nicht Widgets zu benutzen.
Ja, finde ich aber gut. Also, wenn man ein paar hat, die einem was bringen, dann ist das echt nützlich.
Das Einzige, was mir das bringt, ist die Kalenderansicht, so dein nächster Termin ist so und so.
Ja, ansonsten. Ich habe da noch meinen Schrittzähler drin und...
Kann man einfach nicht.
Ja, stimmt. Wo meine Freunde und Familie sind, über die Freunde-App.
Da bist nur du drin.
Ja, ist doch schon mal, ist das schon mal was wert, oder nicht?
Ich kenne nicht so viele Leute mit iPhone.
Dann mein Tank-Widget.
Erschreckenderweise übrigens.
Ja, das sind ja falsche Freunde, hör ich mal. Also ich will ja meine Freunde am Telefon aus.
Nee, du hast nur so lange Überzeugungsgearbeit geleistet, bis der iPhone-Anteil in deiner Bekanntschaft gestiegen ist.
Tja. Dann habe ich hier so ein Tank-Widget, was so meine 2 Standard-Tankstellen anzeigt, wie da der Preis steht.
Ja, das Problem ist, habe ich eine Zeit lang gemacht und dann irgendwann festgestellt, ich tanke ja doch, wann ich tanken muss und nicht, wann ich die App sagt, dass ich tanken sollte und dann.
Ja, ja gut, also ich tanke ja wahrscheinlich ein bisschen öfter als du, weil ich fast täglich Auto fahre.
Ja, das kann sein.
Und da ist es dann ganz nützlich und ich habe dann auch so.
Ja, nur einmal im Monat oder so, weißt du, da denkst du dann auch so, ja, kostet der Sprit jetzt halt 1,33 oder 1,28, mir doch scheißegal.
Es ist wahrscheinlich auch am Ende den Aufwand nicht wert, aber auf der anderen Seite ist es halt ein gutes Gefühl zu wissen, du tankst jetzt gerade, weil es billiger ist.
Ja. Ja gut, vor allen Dingen, wenn du regelmäßig tanken musst und noch verschiedene Tankstellen zur Auswahl hast, weil hier sind die variieren die Preise nicht sonderlich. Also es gibt hier in der Umgebung zwei günstige Tankstellen, eine Menge mittelpreisiger Tankstellen und zwei höherpreisige Tankstellen, das sind die von Aral.
Ja, vor allen Dingen ist es bei euch schweineteuer.
Ja.
Und das ist unfassbar.
Alle anderen Tankstellen, die noch günstiger wären, sind so weit entfernt, dass es sich aufhebt, dadurch, dass du da hinfahren musst.
Bei uns den Bergpass rauf.
da sind wir kurz hinter der letzten Kletterstation.
Da waren wir vor kurzem noch unter 1,30.
Echt?
Ja. Krass. Wir sind jetzt gerade erst bei 1,30, 1,31.
Ja, wobei, es war hier teilweise auch unter 1,30.
Ja, aber jetzt so.
Es schwankt immer so um 1,30.
Die Aral 1,36.
Ja, das ist hier normal. So. Die waren auch schon bei 1,40 oder so in der jüngeren Vergangenheit.
Na, auf jeden Fall, diese App hat halt so einen Push. Wenn der Preis dramatisch runtergeht, dann sagst du dir halt Bescheid. Und wenn du gerade tanken könntest, kann man es halt machen. Das dann
ja, schon klar. Verstehe den Anwendungsfall.
Ja, und dann mit iOS 10 natürlich die Stickers in iMessage. Das ist natürlich.
Was ist mit denen?
A new way of communication.
Also du meinst, dass ich jetzt plötzlich riesige Smileys immer kriege, die quasi meinen Bildschirm einnehmen gefühlt?
Nee, das ist ja nur die neue Verarbeitung der Emojis, aber es gibt ja auch Sticker.
Sollen wir uns jetzt Sticker schicken? Wie gesagt, nicht so viele Leute mit iPhones.
Das ist halt in meinem Umfeld anders. Ich kriege jetzt quasi regelmäßig
Sticker. Oder Leute mit MacBooks, die das nicht unterstützen. Aber ich habe mir natürlich gleich mal 15 verschiedene Sticker-Packs gekauft oder so.
So wie es sein muss.
Habe ich wirklich.
Ich fand das so geil. Ich bin voll auf den Zug aufgesprungen, habe erst mal so
10 Sticker-Packs aus dem App-Store gesucht, die kostenlos waren, alle runtergeladen, erstmal so meine Frau bombardiert mit Stickern. Ja, klar. Das ist so großartig. Vor allen Dingen ist es echt auffällig, wie viele Menschen noch über Emojis kommunizieren. Und Sticker und sowas. In meiner Umgebung. Also es gibt schon mehrere Menschen, die in meinem näheren Umfeld gesagt haben, sie kommunizieren mit ihrem Partner nur noch über Emojis oder Sticker.
Das hat ja auch nochmal eine ganz andere Ebene.
4 Meter.
Kann der bildsprachlich viel mehr aussagen.
Ja,
das macht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich was her, diese ganzen Sticker-Geschichten.
Wo hast du den her? Jetzt habe ich eine Kapitelmarke gemacht, weil ich lachen musste.
Winter's coming.
Ja, David hat mir gerade einen Sticker geschickt, Winter is coming.
Es gibt die George R. R. Martin
Sticker. Oh, das sieht gut aus. Das legt sich nämlich über die letzte Nachricht, die ich dir geschickt habe.
Ja, ich weiß, ich habe es da drauf geklebt.
Ach so.
Du kannst den Sticker frei im Feld verteilen, sozusagen.
Hm. Okay.
Großer Spaß für Klein und Groß.
Das ist echt großartig. Sticker sind großartig.
Ja, und dann diese ganzen kleinen Features, die man halt bei den neueren Geräten hat, dieses Race to Wake und so.
Kann mein iPhone nicht.
Ich weiß, aber das sind auch so Geschichten, dass...
Du hast Force Touch, gell?
Ja.
Das heißt, du kannst auch Benachrichtigungen fester drücken und sowas.
Ja, ich kann, wenn du mir jetzt darauf antwortest, kann ich direkt auf dem Lockscreen feste drücken und antworten. Ja,
ich muss swipen.
Aber wenn du swipest, kommst du doch in die App rein.
Nein, du musst andersrum swipen.
Dann löscht er das bei mir.
Ja, bei mir nicht. Bei mir zeigt er eine Option an. Du kannst jetzt mit dieser Nachricht folgende 3 Möglichkeiten oder sowas. Antworten, okay. Löschen und so weiter. Und das ist ganz praktisch, wenn ich nämlich dann Antworten drücke, dann kommt es von oben runter
und
ich kann Antwort eintippen. Das ist aber ein bisschen buggy, weil das ruckelt immer so ein bisschen. Aber es funktioniert.
Na, ich glaube, das liegt eher an der Hardware-Limitation. Also, weil bei mir ist das ja, wenn ich Force touche, genauso.
Ja, da war aber letztens irgendwas, da konnte ich kein SZ schreiben. Ja, Ich hab in dieser Box angedrückt, wollte eine Antwort schreiben, wollte ein SZ schreiben, indem ich auf das S gedrückt habe, wollte nach oben, SZ ausgewählt, losgelassen, weg. Nochmal, weg. Nochmal, weg.
Okay.
Okay, ich bin lernfähig, versuch's nicht nochmal, aber.
Das ist komisch. Aber dieses, dass du grundsätzlich im Lockscreen jetzt mehr machen kannst, ist schon sehr angenehm.
Ja, dieses Antworten da, das ist extrem praktisch. Also das ist, dass ich das iPhone nicht entsperren muss, um da spontan drauf zu antworten, das benutze ich dauernd.
Ja, weil auch mit Geräten, die Touch-ID haben, in die du dich theoretisch schneller einloggen kannst als jetzt mit einem Passcode, ist es einfach so viel angenehmer, einfach direkt auf die Nachricht zu drücken und zu antworten und einfach das Telefon wieder weglegen zu können, anstatt entweder auf dem Ding zu swipen, um sie dir in der App anzugucken, oder erst reingehen und dann die App suchen. Was man macht ja auch manchmal so intuitiv.
Ja, Sachen. Gut, aber schon dieses, also du meinst, wenn man so von links nach rechts swipet, dann geht's in die App, das tut's auch weiterhin. Aber wenn man von rechts nach links swipet, dann öffnet er die Option.
Ja, aber ich habe das.
Kann auch sein, dass es bei dir auch geht.
Nee, da habe ich schon ausprobiert. Da bietet er nur an, dass ich es aus dem Lockscreen löschen kann.
Ah, interessant.
Aber was man manchmal macht, oder was ich manchmal mache, ich kriege eine Nachricht und anstatt die Nachricht irgendwie zur Seite zu wischen, um dann in die Nachricht zu springen, drücke ich einfach den Home-Button und bin dann angemeldet, bin aber entweder auf dem Homescreen oder in irgendeiner anderen App und muss dann erstmal die App suchen. Und das fällt ja alles.
Welcher Messenger war das jetzt eigentlich? Genau. Ach, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Naja, wird mir ja sicher nochmal schreiben.
So ungefähr. Und direkt das umgehst du halt damit.
Hast du auch so einen Messenger-Ordner?
Das nennt sich Homescreen bei mir.
Ich habe so einen extra Ordner mit den exklusiveren Messengern.
Die man auch wirklich benutzt. Nee, ich habe da meine 4 Messenger oder so, wo ich meistens wirklich Nachrichten bekomme.
Ist ja echt so wieder wie früher. Gell?
Alle anderen habe ich den.
Hast du MSN oder ICQ? Ich habe beides, Günther.
Ich hab einen Multi-Account-Messenger.
Ja, ich hab, wie hieß es da? Ich habe Trillion.
Genau, Trillion hatte ich auch am Ende.
Am Ende? Oh mein Gott.
Ja, also als letztes sozusagen.
Irgendwann hatte ich dann den Hacker-Variante, Miranda. War ein bisschen schwierig zu konfigurieren über die Plugins.
Ja, Miranda hieß er ja erst später. Der ist ja dann ganz am Anfang. Nee, stimmt, der ist der gleiche. Es gab auf Ubuntu.
Und dann gab es auch nochmal so
einen. Pidgin? Ja, der Vorgänger von Pidgin, den hatte ich irgendwann auf Ubuntu. Der hieß dann nochmal irgendwie anders.
Ja, das kann sein. Pidgin ist ja gleiche Bibliothek wie Adium auf dem Mac, gell? Mhm.
Deswegen funktioniert es ja auch.
Oder sagen wir deswegen. Wann in letzter Zeit hast du Adium benutzt?
Damals,
ich weiß gar nicht,
in den frühen 2000ern, noch, als ich das benutzt habe.
Ich habe es neu installiert.
Installiert habe ich das auch noch. Was soll ich damit machen?
Keine Ahnung. Über Java chatten.
Mhm. Geht dein Server noch?
Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal nachgucken?
Nee, ich weiß auch nicht.
Wo lief der eigentlich?
Ja. Und noch so ein iOS 10 Feature, was ich wirklich großartig finde und was ich seit
mein Server läuft nicht mehr.
Ja, siehst du. Deswegen antwortest du nie. Feature in iOS 10, was ich wirklich lange ersehnt was ich toll finde.
Ja.
ist das Multilingual Keyboard. Also, dass er auf der deutschen Tastatur, wenn du grundsätzlich auch noch als Option eine englische hast, auch plötzlich Englisch schreiben kannst und er es rafft.
Oh, das muss ich machen. Ich habe vorgestern oder so eine englische E-Mail geschrieben. Nee, was? Nee, ich habe mal englische Wörter benutzt, genau.
Boah. Das geht jetzt auf der gleichen Tastatur, ohne die Tastatur zu wechseln. Das ist so angenehm, weil wie oft tweete ich irgendwas auf Englisch, habe aber eine deutsche Tastatur und umgekehrt. Und es geht jetzt einfach. Auch wenn du eine englische anhast, kannst du plötzlich Deutsch schreiben.
Aha.
Da muss nur grundsätzlich beide Tastaturen.
Aber dann ist unten noch schmaler, weil da noch eine Taste ist. Und,
Ja,
ist kacke.
Weil die Spacebar, die ist sonst nicht breit genug, triffst du die sonst nicht.
Nee, die Emojis treffe ich da nicht. Oder ich treffe dann auf das Diktieren. Da sind sehr viele Buchstaben. Ich meine, ich habe kein Schneidbrettchen wie du da. Also.
Das stimmt. Das hat nur Vorteile. Also außer, dass die Hosen alle ausleiern. Tja. Ja, und dann gab es ja noch macOS Sierra.
Ja, habe ich auch.
Das funktioniert auch. Nee, stimmt. Also es hat auch so ein, zwei Features, die ich richtig nett finde.
Ja. Yeah.
Dieses, ich klappe den Laptop auf und meine Apple Watch macht den Rest. Das ist echt cool.
Ich habe das Gefühl, der ist schneller da bei mir. Wenn ich ihn aufklappe oder so, der ist schneller da.
Das kann schon sein.
Gefühlt.
Ja, kann schon sein.
Und die Pünktchen vom Passwort sind dicker. Das okay. Irritiert mich jedes Mal, wenn ich den Lockscreen sehe.
Ja, ich gebe ja mein Passwort nicht mehr ein, deswegen weiß ich es nicht.
Ja, weil ich benutze jeden Tag El Capitan und Sierra im Wechsel. Mm, und okay. Deshalb sehe ich das immer dauernd. Sind dicker. Vielleicht liegt es auch in der höheren Auflösung von dem MacBook Air, was ich sonst benutze, aber ich kann schwören, die sind dicker.
Das kann schon sein. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm und es funktioniert bei mir relativ gut. Es gibt da Leute, die haben irgendwie Probleme damit.
Ja, hier, wie heißt das, wenn man hochswipet?
Control Center Launch.
Weißt du, was ich meine?
Mission Control.
Wenn man so alle Fenster sieht, wenn man so hochswipet und alle Fenster sieht, das ist irgendwie langsamer.
Na, das ist bei mir ruckeliger geworden. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich momentan so viele Fenster da drauf.
Nö, ist nur langsamer.
Ist halt alles ein bisschen voll bei mir.
Ja, dann mach halt nicht so viel Fenster auf. Das hat der Mac nicht so gern. Insbesondere deine modernen Geräte.
Die modernen Geräte mit so wenig RAM, die schaffen das nicht.
Ja. Du glaubst ja gar nicht, was man alles so erlebt mit so modernen MacBooks, wenn man die häufig so im Firmenkontext sieht. Mit den modernen MacBook Retinas. Der Kollege sein MacBook anmacht und erscheint nur noch ein Fragezeichen.
Es ist dem Arsch, oder?
Ja.
Passiert.
Schön, gell?
Ja, aber das hat doch mit dem Retina nichts zu tun. Das kann dir doch auf einem normalen, mit alten auch passieren.
Ja. Muss halt dann... Kannst nicht einfach so schnell mal eine neue Festplatte reinstecken.
Kommt drauf an, wie alt es ist.
Und es ist halt kacke, weil es halt kaputt und...
Ja, kaputte Geräte sind meistens...
Irgendwer hat dann bei einem Freund beim Apple Store angerufen und der hat nur am Telefon angefangen zu lachen.
Mhm. In Frankfurt sowieso. Braucht ganz dringend... Ja.
Nee, weil... ich weiß nicht, war kein Fragezeichen. Irgendwas so...
Ort damit ein Fragezeichen oder nicht?
Nee, keine Ahnung. Irgendwas ganz Eigenartiges, so, was ich noch nie gesehen habe bei einem MacBook. Wo, also anscheinend HFS hat irgendein Bit also es ist anscheinend so, was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass das MacBook kann das Volume nicht mehr entschlüsseln. Hm.
Ja.
Und da hat der halt hat halt HFS irgendwo ein Bit umgekippt und jetzt ist halt alles im Arsch.
Also ich mit diesem Apple FS, das ist doch jetzt auch irgendwie
verfügbar. Ist halt cool, wenn da so wichtige Menschen längere Zeit nicht arbeitsfähig sind, weil HFS ein Bit umgekippt hat.
Ja gut, aber das ist ja keine Ausrede. Also da hat man halt entweder ein Ersatzgerät rumliegen mit einem Backup.
Ja, schon klar. Aber nee, es ist halt, ich meine, 2016, HFS.
AFS, sage ich nur.
Verschlüsselung auf HFS.
Nicht optimal. Aber um nochmal zu den Betriebssystemen zurückzukommen, ein Feature, was in beiden vorhanden ist, was mich auch tatsächlich ein bisschen weggeblasen hat, war die Fotos-App. Und ihre neuronale Netzwerk-Lernfähigkeit über die eigenen Fotos. Das fand ich ziemlich krass. Dass das so gut funktioniert hat, wie sie es dann in der Keynote gezeigt haben. Du weißt, was ich meine?
Kann mein iPhone nicht.
Wie, dein iPhone kann das nicht?
Macht das, soweit ich weiß, nicht, diesen Kram damit erkennen und so.
Was?
Ich habe fast keine neuen Features durch iOS 10. Es ist so, ja, es sieht halt alles ein bisschen anders aus. Super, schön.
Da wäre ich mir jetzt nicht so
sicher. Wie heißt das Feature?
Fotos. Also du hast ja jetzt die Möglichkeit, der erkennt ja jetzt grundsätzlich Objekte in deinen Fotos.
Mhm.
Und wenn jetzt in der Fotos-App, sei es auf dem iPhone oder auf dem Mac, in die Suche gehst und nach einem Objekt suchst, also mein Paradebeispiel dafür ist Bier, dann findet der Bilder, wo Bier drauf ist.
Echt?
Ja.
Ich habe keine Bilder.
Das könnte natürlich auch das Problem sein, warum das bei dir nicht funktioniert.
Diese iOS 10 Funktion habe es nicht auf das iPhone 5 geschafft. Viel zu viel Text. Wo sind die Listen? Marketing bla. Dadurch fehlt es an der nötigen Leistung für die Analyse der Fotos, um später nach Personen, Objekten oder Landschaften suchen zu können. Auch die Andenkenfunktion kann nicht realisiert werden.
Ja gut, die hängt ja damit direkt zusammen.
Aufwachen beim Anheben ist nicht verfügbar. Kein kabelloses Hey Siri.
Da siehst du, hast du schon genug Gründe, dir ein neues iPhone zu kaufen.
Kein 3D-Touch-ID, das ist doch wohl klar, das ist hardwaremäßig nicht da.
Wasserdicht ist es auch nicht geworden durch iOS 10.
Nightshift ist nicht verfügbar, Serienaufnahmen, Slow-Mo ist nicht verfügbar.
Nightshift ist nicht verfügbar?
Ja. Wusstest du es nicht?
Nee.
Nee, kriege ich nicht.
Das ist dann eine Display-Farbänderung.
Ja, kriege ich nicht.
Aha. Sehr interessant.
Ja. So ist das.
Warum meine Begeisterung zu macOS Sierra etwas verhalten ist, ist dass grundsätzliche Funktionen noch ein bisschen ruckelig daherkommen.
Das 5C kann es natürlich auch nicht.
Ja, ist ja das gleiche Hardware.
Ich weiß.
Und zwar funktioniert das WLAN manchmal nicht so gut, wie es könnte. Also ich habe das teilweise, dass ich den Mac aufwecke und er verbindet sich nicht mit dem WLAN. Und dann muss ich das WLAN einmal deaktivieren und wieder aktivieren und dann verbindet er sich. Und was ich jetzt die Tage hatte, ist, dass Bluetooth nicht mehr geht. Also du sagst dann so, Bluetooth nicht verfügbar, ist dann ausgegraut und durchgestrichen, als so, als wäre die Hardware kaputt sozusagen.
Auf Sierra.
Mhm.
Ja, das hatte ich auch schon mal.
Und dann nach dem Neustart ist wieder alles in Ordnung.
Das habe ich vorher nur auf dem Hackintosh mal gesehen.
Nee, das hatte ich auch schon mal unter El Capitan oder unter Yosemite, aber halt einmal. Und jetzt ist es halt mit Sierra wieder aufgetaucht sozusagen.
Nee, das habe ich nie gesehen.
Was mir aber auch erst aufgefallen ist, so
klappt. Aber die WLAN-Verbindung ist schlechter geworden.
Hm, das kann sein. Ja, ich habe da auch schon im Bug Reporter zwei Dinge aufgemacht für WLAN und für Bluetooth in der Hoffnung, dass das gelesen wird.
Mal gucken. Mein WLAN-Signal ist schwächer geworden. Keine Ahnung, was sie da geschafft haben. Aber vielleicht ist es so eine Schwankung
hier. Ich gehe mal davon aus, dass es dann in 10, 12,
ja, ja, 1 dann. Alles besser. Alles wird besser. Also, was sie kaputt gemacht haben, haben sie wieder heil gemacht und dann.
Hoffen wir es. Ja, ich hatte das nur gemerkt. Ich habe halt den Laptop aufgeklappt und dann sagt er so: Bitte Passwort eingeben. So. Hallo? Normalerweise.
Der Urform. Laptop so wedeln. Geh auf, du scheiß Ding. Ich will nicht tippen.
Er zeigt ja halt sonst, wenn er die Uhr sieht, das gar nicht an, sondern zeigt nur mit Apple Watch entsperren. Dauert so 1-2 Sekunden, dann
ach
geht er
ja,
weg.
Ach ja, so. Mit und Apple Watch entsperren. Der Herr entsperrt nur noch mit Apple Watch.
Tatsächlich,
ja.
Und
T-Lady schon angestellt?
Ja, die wedel ich dann auch noch mit der Apple Watch her.
Ja.
Und dann war so, okay, also das hatte ich bis jetzt irgendwie dreimal, seitdem ich Sierra habe, dass das nicht funktioniert hat. Und dann war ich ein bisschen verwirrt und dann nehme ich so das Trackpad und so, Mauszeiger bewegt sich nicht so. Hallo? Ausgemacht, angemacht. Ging immer noch nicht. Und dann in der Leiste gesehen, dass das WLAN-Symbol, das Bluetooth-Symbol da ausgegraut
ist. Das habe ich mit meinem R manchmal, dass zwar die Bluetooth-Verbindung da ist zum Trackpad, Ist aber nicht hinkriegt, die Verbindung vernünftig zu halten. Es geht dann nur, wenn ich es aufklappe.
Das klingt dann nach einem Antennenproblem irgendwie. Ja. Ja. Ist aber auch komisch.
Ja, okay.
Aber wobei, bei meinem letzten Gerät, was ich regelmäßig zugeklappt benutzt habe, war ja das weiße MacBook. Das hat dann natürlich dank Plastik weniger Antennenprobleme.
Ja, dafür habe ich mir mit dem MacBook Air das deutlich besseren WLAN-Empfang.
Als damit?
Ja, als mit dem ein Jahr älteren MacBook Pro. Das MacBook Air ist von 2012 und MacBook Pro ist von 2011. Und mit dem MacBook Air von 2012 habe ich erstens besseres Bluetooth, weil es ist ja dieses Bluetooth 4.0 drin, gell, was bei mir hier nicht drin ist. Ich habe ja hier noch 2.1 oder so. Gab es 3.0 überhaupt? Haben die jemals 3.0 verbaut? Kamen die nicht, gell? Also dann habe ich 2.1 und in dem MacBook Pro und in dem MacBook Air habe ich 4.0 und da funktioniert dann halt dieser Scheiß mit Handoff und so richtig gut und dieses Mobile Hotspot, wobei das auch nicht immer funktioniert. Da drückst du dann auf so, ja, verbind dich mal im Hotspot. Connecting. Irgendwann kommt so eine geile Fehlermeldung. Konnte keine Verbindung herstellen. Okay. Drückst nochmal drauf. Verbindung. Konnte nicht verbinden. Okay. Drückst nochmal drauf. Hab mich verbunden. Super.
Ja, das geht mit der neueren Hardware definitiv besser.
Apple Netzwerkprobleme. Das ist großartig. Wie löst man sie? Wild alles ein- und ausschalten, bis es geht. Wenn es dann geht, ist es großartig. Aber das ist halt schon echt so eine frustrierende Erfahrung, wenn dann so eine Fehlermeldung kommt, ja, ich konnte mich nicht mit dem Hotspot verbinden. Das scheiß Telefon liegt 30 Zentimeter nebendran.
Ja, das ist halt auch so eine Sache.
Hotspot ist an, hier ist alles an, Bluetooth ist überall an, WLAN ist überall an, verbind dich gefälligst, du Drecksding.
Das ist halt deswegen besonders tragisch, weil es halt so kurz davor. Weil so
fast hätte er es geschafft, der Patient hätte fast überlebt.
Weil früher so, was, ein tragbarer Computer? Ein Telefon, das die Internetverbindung mit meinem Computer
schert? Ja, das Frustrierende ist halt, dass es manchmal geht und manchmal geht es nicht.
Eben. Wenn du einfach weißt, ist so der klassische Windows-Nutzer, man weiß, es wenn's, geht sowieso nichts.
Ja, wenn es grundsätzlich nicht ginge, wäre es ja nicht so frustrierend. Aber wenn es manchmal wirklich ohne jedes Problem funktioniert, dann blinkt dann übrigens auch so manchmal der Bluetooth-Dings an und zeigt dann diese drei Pünktchen für verbunden zwischendurch an, während er diese Verbindung aushandelt mit dem iPhone. Finde ich auch ganz interessant. Und manchmal geht das wunderbar, du drückst da drauf, blub, 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 bing, ich verbunden, sonst wie, du bist jetzt mit deinem Hotspot verbunden, viel Spaß, mach doch, was du willst.
Ja.
Hast vorher nicht mal Mobile Hotspot irgendwo aktiviert oder sonst was, sondern just works, gell?
Ja.
Und manchmal halt kommen so kryptische Fehlermeldungen, in denen drin steht, ja, aus unbekannten Gründen hat es halt nicht geklappt. Ja, super. Was soll ich jetzt tun? Das iPhone gegen die Wand werfen, geht's dann vielleicht besser?
Ja, interessanterweise, seit Sierra und iOS 10 geht das wiederum auf meiner Hardware-Kombination problemlos.
Ja, Sierra habe ich nicht auf dem MacBook, ja.
Also unter El Capitan hatte ich das auch ganz oft, dass es auswählt und dann...
Wenn die Verbindung dann mal hergestellt ist, ist sie perfekt. Die unterbricht nicht nix, die bleibt stabil, durchwechselt da Mobilfunkzellen am laufenden Band. Er zeigt zwar grundsätzlich dann in macOS nur noch an LTE, obwohl er Edge hat oder sowas, aber also bis er das aktualisiert, vergehen irgendwie mehrere Minuten, aber ansonsten die Verbindung zum iPhone, die steht dann. Die ist da. Die ist überhaupt nicht zu, steht gar nicht zur Debatte.
Ja. Ja, diese Initialverbindung hatte ich unter El Capitan auch gerne mal Probleme, aber jetzt so unter Sierra war das so bisher immer so, drückst drauf, dip, verbunden.
Echt? Das toll.
Kann schon sein, dass das mit Sierra besser geworden ist.
Ich kann ja einfach mal auf Sierra updaten.
Hat die Firma bestimmt nichts gegen.
Nee.
Oder es liegt halt in der Hardware-Kombination, das kann halt auch sein. Man weiß es halt nicht. Ja, das war so Updates aus dem Hause Apple, glaube ich. Haben bestimmt alles möglich vergessen, aber auf der
anderen Seite. Ja, das Haus der Samsung hat ja auch so seine...
Samsung hat auch ganz heiße Geräte momentan am Start.
Die Marke ist durch, oder?
Die Marke ist verbrannt.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ist gut, ne? Das eigentlich Tragische für Samsung ist ja, dass...
Hängen die irgendwie, mich würde es ja echt mal interessieren, hängen die irgendwie wirtschaftlich an dem Ding? Also ist das für Samsung jetzt ein größeres Ding oder haben die so viele andere Sparten in ihrem megalomanischen Konzern da, dass das so, ja gut, dann ist halt die Mobilfunksparte, ja gut, dann haben wir diesmal kein Weihnachtsgeschäft.
Also ich sag's mal so, finanziell ist Samsung oder ist diese Samsung Mobile Geschichte der einzige Contender auf dem Telefonmarkt, der halt neben Apple Geld verdient damit.
Ja, nee, also das ist mir schon klar.
Aber innerhalb dieser Firma ist das natürlich auch ein Riesenverlust, aber davon gehen sie nicht bankrott.
Die bauen ja allen möglichen Scheiß, gell? So, von Batterien bis hin zu Waschmaschinen oder so, gell? Und die bauen ja wirklich alles, was man irgendwie im Entferntesten mit Elektronik zu tun hat.
Bauen die sogar Schiffe?
Ich weiß es nicht. Es ist ja, das ist aus Südkorea, oder? Gell? Das ist auch so quasi die Elektrofirma Südkoreas, gell?
Ja, die bauen ja quasi alles.
Ja, genau. Und was ich meine, für Apple wäre es jetzt relativ dramatisch, wenn denen jetzt am laufenden Band die iPhones explodieren würden, weil die machen ja 50% ihres Umsatzes oder noch mehr mit dem iPhone, gell?
Wobei, bankrott gehen würden sie deswegen auch nicht.
Nein, aber sie würden schon Probleme kriegen, weil dann natürlich Investoren abspringen würden oder sonst was. Da kann sich das Bild für so eine Firma doch relativ schnell ändern. Aber was mich ja interessieren würde, ist, wie das jetzt tatsächlich innerhalb von diesem Wirtschaftskonglomerat Samsung steht, ob das jetzt für die so ist, so ja, es tut weh, aber ist jetzt nicht so schlimm, oder ob das so für die ist, so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen sofort alle entlassen.
Nee, ich glaube eher, das ist so, es tut denen zwar weh, aber es ist finanziell jetzt nicht der Untergang.
Ah.
Aber was natürlich sein kann, dass durch den sinkenden Aktienkurs, dass sie da natürlich auch noch mal ein bisschen Spätfolgen mit sich ziehen und natürlich
ja, klar.
Das Marketingproblem.
Die haben da schon mittelfristige, langfristige Folgen dadurch, dass das auf dem Aktienmarkt ist schon.
Was nämlich jetzt einige gesagt haben, so Tech-Blogger, so ja, die müssen jetzt die Marke Note abstoßen und das nächste Telefon dieser Größe nicht mehr Note nennen, um irgendwie nochmal da mitspielen zu können.
Ja.
Verstehe ich, aber auf der anderen Seite ist halt der klassische Konsument,
der sieht nur Samsung, gell?
Eben.
Hast du Apple oder Samsung? Ja, Samsung, ja.
Eben, der weiß ja nicht mal, dass da Android drauf läuft, der hat einen Samsung.
Ja, ich weiß, das vor allen Dingen, Leute sehen ja teilweise nicht mal einen Unterschied zwischen einem iPhone 5 oder einem iPhone 6S oder so.
Tja, oder denken, das ist das Gleiche. Oder iPhone 6S und Samsung S6 ist das Gleiche, oder? Das ist halt auch mega verwirrend.
Ich weiß. Ja klar, ich meine, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, gell, das verstehe ich schon, dass man dann so das mal verwechselt, das ist ganz klar. Aber manchmal sind es schon echt krass, gell. Ja, ich habe Apple. Ah, so.
Ja, und das bedeutet jetzt halt, dass also ich meine, ich mache da ja auch Witze drüber und generalisiere das, dass alle Samsung-Telefone jetzt verbrennen. Aber der normale Konsument glaubt das wahrscheinlich wirklich. Und der wird sich dann, wenn er das nächste Mal, Beispiel Waschmaschine, nämlich die von Samsung, von LG oder von Siemens oder von Miele.
Nicht, dass die Samsung-Maschinen auch Feuer fangen.
Ja, ich glaube nicht mal, dass das die Angst ist, aber so, also selbst ich würde sagen,
ein Trockner will ich schon mal nicht kaufen.
Die Samsung-Waschmaschine wirkt gleich weniger sinnvoll, sozusagen.
Ja, gut.
Von daher diese Aussage, ja, ihr müsst die Marke Note jetzt abstoßen.
Jetzt weißt du, warum ich keinen Flash Drive von Samsung habe. Ich habe das schon vorausgesehen, dass ich es gekauft habe.
Ohne Scheiß, ich hatte letztens einen Kunden, so, ja, was verbauen sie denn für SSDs? Ja, Samsung 850 Evo. Ja, Samsung.
Ja, keine Batterie.
Sorge. Wenn ihre Batterie im MacBook Feuer fängt, ist ausnahmsweise nicht Samsung schuld. Wobei, vielleicht bauen die.
Da haben ja auch überall Witze drüber gemacht, gell? So. Ja. Ja, meine Akkus gehen nicht mehr richtig. Hast du mal geguckt? Samsung? Also auch Leute, die überhaupt keine Ahnung von Technik haben, habe ich schon damit erlebt, die so sagen, ja, ich habe da Samsung-Batterien. Ich weiß ja nicht, ob ich die noch benutzen soll.
Und es ist ja auch so, es ist halt auch alles... Das ist ja alles mega peinlich und es ist ja auch so schlecht gehandelt worden, wie es nur irgendwie hätte gehen können. Ich meine, dass sie dann behaupten, sie haben die Austauschgeräte überprüft, dass die sind und wären fehlerfrei und dann gehen ein paar Wochen später die auch in Flammen auf. Also schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können. es hätte eigentlich nur noch schlimmer kommen können, wenn Leute daran Schaden genommen hätten. So wie ein Haus dadurch abbrennt und Leute sterben.
Naja.
Aber ansonsten ist das ja eigentlich der GAU. Da bin ich mal dann tatsächlich gespannt, wie sie da wieder rauskommen. Also, wie gesagt, ich denke nicht, dass die Firma dadurch einen ernstzunehmenden finanziellen Schaden nimmt, aber so das Verhältnis Samsung und Kunde ist jetzt erstmal gestört.
Es gibt wirklich kaum andere, also Android-Telefone hier.
Ja, passenderweise hat jetzt Google das Pixel rausgebracht.
Aber das Argument auch immer geil, wenn es heißt, die iPhones werden so teuer. Die Top-Geräte mit Android kosten genauso viel.
Die Top-Geräte von Samsung mit Android kosten genauso viel.
Das Pixel auch.
Ja, das ist jetzt aber auch das einzige andere Beispiel. Bei den ganzen Huawei und OnePluses gibt es ja Geräte, die eine vergleichbare, zumindest von den Specs vergleichbare Hardware haben, wie die Top-Geräte. Ich kenne
mich auf diesem Android-Markt auch so überhaupt nicht aus.
Also ein OnePlus 3, was so hardware-technisch so auf einem iPhone 6S Plus ist, das kriegst du für 300 Euro oder 350 Euro.
Vielleicht soll ich auf Android umsteigen.
Finanziell lohnt sich das auf jeden Fall. Ob man dann damit zurechtkommt, ist halt die nächste Frage.
Ich will kein Android.
BlackBerry ist groß im Kommen. Die jetzt auch für ein Telefon herzustellen.
Die sind sicher jetzt ganz groß im Kommen, wenn sie ihren eigenen einzigen Marktvorteil killen. Ja.
Was gab es noch? Windows Phone?
Er ist tot. Haben sie auch gekillt.
Nachdem sie erst Nokia runtergewirtschaftet
haben. Tja. Das kann so Microsoft. Macht das Microsoft. Firmen kaufen sie in Grund und Boden wirtschaften und dann sagen, wir haben das eigentlich nie gemacht.
Macht auch wieder Gummistiefel.
Microsoft? Ja, Microsoft sollte Gummistiefel machen.
Nee, Nokia sollte wieder Gummistiefel machen.
Microsoft sollte Gummistiefel machen.
Ja. Ja, und dann gibt es ja noch die Geschichte mit den Messengern.
Ja.
Gab es ja auch große Aufregung.
Ich schreibe mal in die Shownotes, das mit den Messengern.
Du meinst in die Kapitelmarken?
Ja.
Ja, so steht es auch in den Shownotes.
Ah, okay. Messenger-Problematik. Nicht, dass man jetzt denkt, man irgendwelche Taschen. Wir sprechen jetzt hier nicht über Modethemen.
Wir können auch über Messenger-Bags sprechen.
Schultertaschen. Ja.
Da gab es ja große Aufregung, weil WhatsApp angekündigt hat oder Facebook hat angekündigt, dass sie in Zukunft Daten, die über WhatsApp erhoben wurden, mit sich selbst teilen. Also die Firma, die ihnen gehört, diese Daten werden sich jetzt an. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was das Problem ist. Also Facebook besitzt eine Firma, die heißt WhatsApp. Die
das Problem verstehe ich grundsätzlich nicht. Ich meine, in diesen Geschäftsbedingungen steht schon mal von Anfang an immer dran, so du bist uns ausgeliefert bis zum Tode und darüber hinaus und wir machen sowieso, was wir wollen und du kannst uns mal, weil wir sitzen hier am Ende der Welt und du bist nur so ein Arsch in Deutschland, du bist uns sowieso scheißegal und wenn du es nicht benutzt, tun es 3 Trilliarden andere Leute.
Ja.
Und weil die da alle drin sind, willst du da auch sein? Ja.
Also was man WhatsApp ja zugutehalten muss, ist, dass sie ja mittlerweile diese komplette Verschlüsselungstechnologie, die von Open Whisper Systems benutzt wird, eingebaut haben. Das heißt, verschlüsselungstechnisch ist man da mittlerweile mit Signal sozusagen auf Augenhöhe. Problematisch ist halt, dass WhatsApp sämtliche Metadaten zu deinen Kommunikationen und darüber hinaus speichert und jetzt halt seit Anfang des Monats mit Facebook dann auch offiziell teilt.
Wie sie etwa behaupten, die hätten das vorher schon getan.
Ich kann es nicht ausschließen. Sagen wir es mal so. Ich bin mir sicher, dass sie es vorher getan haben. Es gibt
Dinge, die ich sagen könnte, die aber die Bevölkerung beunruhigen würden.
Genau, so ungefähr. Ja, da gab es große Aufregung drüber und passend dazu gab es einen Artikel bei The Intercept, die einen Fall betrachtet haben, wo das FBI versucht hat, über einen Subpoena eben an diverse Metadaten von Open Whisper Systems, also Signal, ranzukommen. Und eigentlich geht es in dem Artikel darum, dass das FBI gerne mal Informationen beschlagnahmt, auf die sie eigentlich gesetzlich gar keinen Anspruch hätten. Und
sie können sie ja beschlagnahmen, das heißt, ich habe sie gelesen.
Sozusagen. Die Essenz, die ich jetzt aus diesem Artikel gezogen habe, beziehungsweise auch andere daraus ziehen, ist halt ganz praktisch, wenn dein Messenger eben nicht alles über dich weiß und alles über dich speichert, weil im Zweifelsfall einer solchen Geschichte, dass das FBI da Sachen beschlagnahmt, haben sie halt weniger Informationen über dich. Also wenn Facebook oder WhatsApp entsprechend vom FBI belästigt wird, dass sie doch mal da entsprechende Metadaten rausgeben sollen, müssen sie entsprechende Metadaten rausgeben, weil sie sie haben.
Ja.
Und Signal hat sowas eben nicht. Also es ging in diesem speziellen Fall um zwei Telefonnummern, die zu denen Informationen rangeschafft werden sollten. Und die einzigen Informationen, die Signal irgendwie dazu liefern konnte, war, der hat einen Signal-Account und das war's. Also sowas wie IP-Adressen, Benutzungen und so weiter speichern sie so anscheinend nicht.
Aber die fördern ja den Terrorismus.
Ja, das kann schon sein.
Terroristen haben Signal benutzt.
Haben die nicht SMS benutzt?
Unter anderem.
BlackBerry Messenger.
Wir benutzen auch Telefone, aber na, egal.
Die essen auch Brot, glaube ich. Und atmen.
Gab es doch mal vor Jahren so einen Comic. 100% aller Terroristen haben vor ihrem Anschlag Brot gegessen. Jetzt Brot verbieten. Ja. Ja, nee, da werden ja, das ist ja ein Kommunikationskanal, über den terroristische Anschläge koordiniert werden.
Das weiß man woher?
Das liegt doch auf der Hand, das ist verschlüsselt.
Ich glaube ja, dass sie darüber nur Liebesbotschaften austauschen. Und solange mir keiner das Gegenteil beweisen kann, habe ich recht. So funktioniert das doch, oder?
Ja, ich meine.
Ja, die Geschichte mit verschlüsselter Kommunikation und ob wir
Terrorismus gibt es mit verschlüsselter Kommunikation und ohne verschlüsselte Kommunikation. Das gab es in den 70ern auch schon. Also.
Was ja die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass über die letzten irgendwie 50 Jahre der Terrorismus stetig gesunken ist.
Ich weiß.
Aber die Medienaufmerksamkeit leider nicht.
Es gab vorher auch viel mehr politische Morde und sowas. Anschläge und alles Mögliche.
Tja.
Die Wahrscheinlichkeit, an einer Gewalttat zu sterben, ist deutlich gesunken in den letzten 100 Jahren. Gab da nochmal so einen Peak im Zweiten Weltkrieg, aber seitdem...
Kleinen Peak.
Ganz klein.
Ja, so ist das mit Signal. Und Signal hat ja jetzt für die leidigen iPhone-Benutzer auch eine Desktop-Variante, die etwas kruderweise über, also eine Extension in Google Chrome ist. Das heißt, man installiert, ja, es ist ekelhaft. Aber es funktioniert erstaunlich gut.
Muss man dann Chrome starten und chatten? Oder?
Der wird dann automatisch gestartet. Also es sieht, ja, es ist ekelhaft, aber...
Ist ja wie Flash.
Dafür benutze ich Signal jetzt öfter. Also da mein Bruder ja so ein Android-Gerät hat, schreibe ich. Ja. Ich weiß. Spreche ich quasi nur mit Signal. Und ich habe jetzt auch schon ehemalige Kollegen, die das benutzen, weil, hey, ist ja viel cooler als iMessage, weil weiß ich nicht. Und es funktioniert auch echt gut. Also ist nicht schlechter als WhatsApp und das ist... Ich würde ja am liebsten WhatsApp deinstallieren, weil es mir so auf den Sack geht, aber irgendwie...
Ach, WhatsApp.
Ja. Du wolltest einen neuen Home-Server bauen.
Ja. Nächstes Thema. Nee, nur ganz kurz. Ich wollte, oder müssen wir jetzt nicht bis ins Detail ausarbeiten, aber was ich sagen wollte, ich wollte einen Home-Server bauen in der Art, so wie so ein Network-Attached-Storage-Kram. Da gibt es ja diese so wie dein Drobo, bloß noch ein bisschen intelligenter, also noch so ein bisschen Hardware dran geklebt. Mhm. Also was du willst, sind ja schöne Festplatten, möglichst irgendwie mit dem RAID oder sonst wie gesichert. Oder was heißt gesichert, halt irgendwie gespiegelt, um Festplattenausfälle abzufangen. Ne? Mhm. RAIDig.
Ja. Redundanz.
Ja. Und dann so ein bisschen Power, um halt mal, keine Ahnung, so einen Film im Netzwerk bereitzustellen. Oder was ich ja mache, ist, dass da letztendlich ist mein Server hier so eine Art so Medienzentrale hier im Netzwerk. Also darauf wird gestreamt auf mehrere Laptops und auf Fernseher nach Lust und Laune und Verfügbarkeit, was weiß ich nicht was. Und darauf laufen auch noch diverse andere Tasks, die dazu sorgen, dass da tatsächlich Medieninhalte vorliegen, beziehungsweise wo läuft eigentlich gegenwärtig mein Kalender? Ah, der läuft im Internet. Nee, der läuft bei Uberspace.
Nicht iCloud?
Nee, ich habe meine eigene Cloud. Nein, ich habe nicht auch ein Cloud, also was du jetzt denkst. Nee, ich hab Baikal auf einem Uberspace-Server installiert. Mhm. Und das wuppt. Das ist cool. Da habe ich iCal und das funktioniert hervorragend. Ja. CalDAV. Irgendwie, keine Ahnung, in letzter Zeit funktioniert das so gut, dass ich überhaupt gar keinen Bedarf mehr hatte. Ich wollte nicht immer an iCloud hängen, weil iCloud ist auch irgendwie, ist eklig, weil da musst du überall dein iCloud-Account hinterlegen und so, wenn du mehrere Geräte benutzt. Und das willst du auch nicht überall und dann und das da reinsynken und sonst wie. Und dann nur so ein CalDAV ist dann schon irgendwie flexibler.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man mal ein Nicht-Apple-Gerät hat.
Ja. Gut, der Fall liegt jetzt hier nicht vor, aber prinzipiell, ja. Ich stehe halt auf so Standards und so, also zumindest so, was sich so Standard nennt. Also ist ja jetzt nicht so wirklich standardisiert, aber so, zumindest so ein bisschen. So ein bisschen standardisiert. Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Das ist so ein Medien- und in gewisser Weise auch Backup-Server. Und gegenwärtig läuft er bei mir auf Basis eines Raspberry Pis, an dem lustig USB-Festplatten hängen. Mhm. 3 oder so? 4? Weiß ich gar nicht mehr.
Schon eine Menge.
Ja, wenn du das alles vernünftig steckst, geht das wunderbar. Also ab und zu verliert das eine SATA-to-USB-Interface mal die Verbindung. Dann ist die Festplatte mal wieder am Arsch. Das fängt aber, dass seitdem ich auf dieser Festplatte nicht mehr HFS habe laufen, sondern ein Linux-Dateisystem, fängt das Dateisystem ab. Also es ist dann zwar kaputt, aber es ist, selbst der Raspberry Pi kriegt es dann repariert in ein paar Sekunden.
Okay.
Also es funktioniert. Braucht auch keinen Strom an sich. Das Problem ist, es nervt.
Was jetzt?
Das ist dieses Teil.
Ach so.
Denn der Raspberry Pi, gut, er hat seine Limitationen, gell?
War jetzt nicht darauf designt, sowas zu tun.
Ja, nee, das Problem ist, er ist halt extrem langsam. Und Dateien dahin kopieren von deinem Laptop. Ja.
Was nimmt er denn so entgegen? An Bandbreite.
Oh. So mit FTP. Schon so 30 Mbit.
Ah, kannst eine Weile kopieren. Ja, also da muss ein dickerer Schinken hin.
Ja, das ist halt, USB 2 da. Also ist das alles angebunden, was so rausgeht von diesem Teil, gell? Ja,
alle Platten über einen Port
wahrscheinlich. Über einen über eine USB-Linie.
Ja.
Und also halt auch die interne Kommunikation kommt über diese eine USB-Lane rein und geht an die USB-Platten über diese eine USB-Lane raus.
Dementsprechend teilen sich diese eine 400 Mbit-Leitung brutto von USB 2 drei Festplatten plus Ethernet-Port. Der 100 Mbit kann, theoretisch, aber der reicht keine 100 Mbit, weil eben das gibt das USB nicht her. Oh. Das heißt, du hast theoretisch an einem USB-Port drei Festplatten und einen Ethernet-Adapter.
Ja!
Und da hinten dran ein 700 MHz-Prozessor.
Single-Core.
Ja. Mit 500 Megabyte RAM. Das wuppt jetzt nicht so gerade. Ist jetzt auch gar keine Kritik am Raspberry Pi.
Nur schon 500? Ich dachte, es wäre nur 256.
Nee, ich hatte das neuere Modell.
Hm. Okay.
Ist ja auch gar keine Kritik am Raspberry Pi. Ist überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Es ist nur, es war mal zu einem Zeitpunkt eine vernünftige Lösung, wo so ich jeden Euro dreimal umgedreht habe und da war es cool und zwar auch irgendwie lustig, das zusammenzubasteln, aber so, ich habe das jetzt mehrere Jahre im Betrieb und irgendwann nervt es halt schon so ein bisschen, vor allen Dingen, weil was ich gerne tun würde, ist den Festplattenspeicher anders zu verteilen, beziehungsweise anders zu organisieren, eben ein bisschen mehr Redundanz da reinbringen, weil gegenwärtig ist ja überhaupt keine Redundanz drin. Und das sind halt da zwei so kleinere Platten, die da dranhängen und eine größere und es ist alles irgendwie so ein bisschen, es ist alles immer so viel Hin- und Her-Geschichte und Hin- und Her-Kopiere und sonst was und Dateien da mal hinkopieren dauert ewig, weil machst du da erstmal kurz einen FTP-Server auf, loggst dich dann ein, kopierst die Datei rüber, weil lesen greife ich drauf zu über AFP, gell, also Apple Filing Protocol oder über Samba, funktioniert gut, um einen Film zu gucken oder so. Ist überhaupt kein Problem. Oder über DLNA. Also so läuft Mini-DLNA drauf. Stellt Mediendateien zur Verfügung. Funktioniert mit dem Zusammenspiel im Fernseher gut.
Mhm.
Aber so wirklich Dateioperationen willst du da nicht machen.
Ja, klar.
Und das ist für einen Dateiserver schon ein bisschen eklig. Jetzt habe ich mal so geguckt, ja klar, ich will auf jeden Fall, dass es kein Geräusch von sich gibt. Ich will da nicht irgendwie einen Lüfter stehen haben, großartig. Zumindest keine kleinen oder sonst was, kein CPU-Lüfter. Es muss jetzt auch keine High-Performance-Schachtel sein. Gell? Ich meine, wahrscheinlich wäre schon Raspberry Pi 2 schon rasant schneller. Hast aber immer noch dieses I/O-Problem. Weil du willst das nicht über USB regeln und sowas. Willst einen vernünftigen SATA-Anschluss, das alles in Gehäuse packen und sonst wie. Und
vernünftigen Bus willst du eigentlich haben.
Ja. Ja, ein bisschen recherchiert, sonst was. Ja, klar, es gibt die Intel-Boards. Die sind cool. Gibt's coole Boards.
So ein Atomboard, ne?
Ja, so ein Atomboard. Kannst du dir was zusammenstecken. Kaufst dir so ein Board mit Prozessor drauf. Gibt's auch passiv gekühlt. Sonst wie. Kannst du dir was basteln mit der Stromversorgung. Dann hast du so Pico-PSU heißt das. Da steckst du quasi auf dein Board dann drauf. Und daran kannst du dann wiederum so ein stinknormales Laptop-Netzteil dranhängen.
Okay.
Brauchst also nicht so ein gekühltes Netzteil noch da reinhängen, was sowieso viel zu viel Strom verbraucht, sondern kannst da so ein bisschen basteln.
Okay.
Das ist ganz cool. Das ist schon mal in der Hinsicht ruhig. Wenn du das noch in Gehäuse steckst, was man vielleicht tun will, brauchst du vielleicht noch einen großen Lüfter oder sowas, einen ruhigen, der so ein bisschen Luft durchs Gehäuse bläst, damit die Festplatten nicht so warm werden.
Wobei, werden die so warm, dass das irgendwen interessiert?
Es ist die Frage, wie das Teil steht und so. Und ja, wie viel der benutzt wird, ja. Da der bei mir nicht so viel benutzt wird, müsste ich das nochmal ein bisschen austesten. Wie so die Gehäusetemperatur sich da so verhält.
Weil mein Turbo bläst auch mal unfassbar laut Luft auf diese Festplatten, wenn ich die mal benutze.
Ja, die halten länger, wenn sie kühler bleiben.
Ja, aber ich habe sonst so Steckgehäuse, wo die einfach oben reingedingst werden.
Ja, gut, da ist ja Luft drumherum.
Ja, im Turbo ist auch Luft drin.
Ja, aber die kommt ja nicht raus.
Ja.
Bleibt da drin und wird wärmer. Deshalb willst du schon irgendeinen Lüfter, der ab und zu mal so ein bisschen die Luft austauscht. Du willst da natürlich am besten so ein Teil mit 15 cm Durchmesser, so einmal in der Minute sich dreht, oder? Ja. Das Problem ist,
bei diesen Intel Atomboards gab es kürzliche Generationenwechsel. Das heißt, Intel hat neue Generationen vorgestellt und jetzt ist halt so, ja, es gibt die alten noch so, wenn du ein bisschen guckst und so. Aber die sind jetzt auch schon 1,5 Jahre alt oder so. Mhm. Und die neuen sind noch nicht da.
Also es gibt die. Klassischer Intel-Fall sozusagen.
Es gibt die, wurden von Intel, werden die schon verkauft.
Mhm.
Es gibt aber noch nicht die, es gibt bisher so 3 Boards oder so. Das ist zumindest der Stand von vor 2 Wochen. Vielleicht hat sich inzwischen schon geändert. Aber vor 2 Wochen gab es mit der neuen Generation, die dieses Jahr vorgestellt wurde, 2 Boards oder 3.
Mhm.
Und die waren alle kacke.
Weil?
Zu wenig SATA. Es gibt von der letzten Generation gibt's ein Board, das hat 4 SATA-Ports. Das ist ganz vernünftig. Damit kann ich arbeiten. Hm. Aber ich brauche kein Board mit 2 SATA-Ports.
Ja, das ist ein bisschen wenig.
Ja.
Tja, das ist so eine Geschichte.
Ich brauche nicht mehr als 4. Ich brauche nicht so viel Festplatten. Das ist mir egal. Ich brauche jetzt auch nicht da die 20 Terabyte-Schleuder. Das ist völlig überdimensioniert, mein Bedarf. Ich brauche nur ein paar Terabyte, die halbwegs irgendwie Redundanz haben, damit man Festplatte abraucht. Dass das ausgeglichen werden kann.
Wäre das nicht auch eine Option, so ein Board mit wenig SATA bis gar keinen SATA zu kaufen und das über so ein Festplattengehäuse, wo mehrere Platten reingehen und über USB 3.0 abzuwickeln?
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das Problem ist, dann weißt du nicht, was das Teil intern macht. Und dann musst du mehr in Festplatten investieren. In dem Sinne, dass du weißt nicht so genau, was der da treibt, was er da für einen Raid macht oder so.
Nee, ich meine jetzt nicht so eins, was so ein Raid selber macht, so wie der Drobo zum Beispiel, sondern sowas wie, es gibt von Fantech heißen die, glaube ich, ist einfach so ein Box mit SATA-Anschlüssen drin, wo du die Platten reinschiebst und der schleift die dann quasi nach USB 3.0 durch und du kannst dann damit machen, was du willst. Also
ja gut, dann hast du 2 Gehäuse da stehen. Wo willst du denn das Board sonst reintun?
Ja,
was den Kram da verwaltet. Ist ja auch irgendwie doof.
Muss mal gucken.
Und das Board und das Gehäuse und das Board brauchen dann Strom.
Ja. Im Zweifelsfall ist das dann aber schon gekühlt und du musst dich nicht um.
Ja, schon, aber dann brauche ich ja immer noch was, wo ich das. Ja, es wirkt dann auch wieder so frickelig. Ich will ja so eine Kiste da hinstellen. Du hast schon recht, da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Oder ich habe mal drüber nachgedacht, sowas einfach an den Raspberry Pi dran zu hängen.
Ja.
Aber das an Raspberry Pi, nee. Und das an Board ist auch irgendwie, ja, kannst du auch gleich über SATA gehen. Also.
Ja, da habe ich nämlich drüber nachgedacht, weil ich habe da auch noch so einen steinalten Drobo rumstehen, der jetzt ja mittlerweile nur noch als Backup von der großen Platte funktioniert sozusagen.
Ja.
Weil der ist jetzt 7 Jahre alt, 8 Jahre alt. Also ich habe mittlerweile Angst, dass der irgendwann das Zeitliche segnet.
Geht bald in Rente.
Ja, und der hat halt auch eine USB 2.0, das heißt, er ist auch sterbenslangsam.
Er hat USB 2.0.
Ja, ja.
Ah, schön. Kannst du zugucken, wie die Bits fliegen, gell?
Sozusagen. Und da habe ich dann auch überlegt, ob ich da nicht immer irgendwann Ersatz für kaufen soll. Aber solange es den auch macht. Da sind 4 Platten drin, a 3 Terabyte.
Was noch hinzukommt bei dem ganzen Spaß ist, ich will nicht so viel Geld ausgeben und ich will, dass es möglichst keinen Strom verbraucht.
Und den Weltfrieden und die Hungersnöte in einer Welt
stellen. Genau.
Nichts soll nichts kosten, nichts verbrauchen und
muss alles können. Nein, es muss gar nicht mal so viel können. Das ist,
und soll schon fertig eingerichtet hier ankommen.
Nein. Den Spaß will ich selber haben. Das kann ruhig ein bisschen zu frickeln sein. Das muss auch jetzt auch nicht. Ich weiß auch, ich habe auch so Dinge im Kopf, aber wie gesagt, das ist halt so. Ich wollte jetzt nochmal meine Überlegungen da kundtun. Ich weiß schon, was ich ungefähr will. Ich werde wahrscheinlich im neuen Jahr oder so erst zusammenklicken und gucken. Vielleicht gibt es bis dahin Boards.
Ja. Ja, aktuell habe ich ja so eine ähnliche Geschichte zu Hause.
Ich verfolge auf jeden Fall diese, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich verfolge diese Entwicklung mit diesen Intel-Boards, die da sich ankündigen, dass da jetzt in diesem Herbst noch neue Boards rauskommen.
Ja.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich habe ja so eine ähnliche Apparatur zu Hause stehen, die als Herzstück mein altes weißes MacBook beinhaltet. Die ähnliche Tätigkeiten macht wie.
Verbraucht das nicht ziemlich viel Strom?
Das ist halt so ein steinalter Core Duo drin. Mit so einem 60 Watt Netzteil, der saugt bestimmt ordentlich.
Ja.
Aber ich habe halt aktuell keine Alternative. Also ich, das ist natürlich erstmal eine Luxusgeschichte. Also das, da ist halt auch Datei- und File-Server sozusagen für Medien, die dann bei Bedarf runtergeladen oder gestreamt werden können.
Ja, dann kaufst du so einen kleinen Mac Mini. Hm?
Ja, klar. Kaufe ich mir jetzt einen 3 Jahre alten Mac Mini mit so einem MacBook Air Prozessor und so einer Schimmelfestplatte drin.
Genau.
Für 1000 Euro.
Genau. Schnäppchen, ne? Aber ja. Dafür kannst du macOS Server machen.
Genau.
Wenn irgendwas funktioniert, RAM. Dann ist es ja wohl macOS Server, oder?
Mit, vor allem mit 4 GB RAM.
Ja, ja.
nicht aufrüstbaren 4 GB RAM. Ja, wenn es einen aktuellen Mac Mini gäbe, der einen vernünftigen Prozessor drin hat und...
Nein, wenn es einen guten X-Serve gäbe.
Nee, es reicht ja ein Mac Mini, aber der halt tauschbare Festplatten und tauschbaren RAM hätte, wäre das Problem ja eigentlich schon gelöst. Aber so...
Oder so ein Mini-Server oder sowas. Ach, ja.
Und ich habe dann auch überlegt... Da
hätte doch mal träumen dürfen.
Ich habe dann auch überlegt, ob ich das nicht irgendwie alles durch einen Raspberry Pi ersetze, aber das ist dann... Ja, muss die ganze Scheiße
neu aufsetzen. Stell dich auf viele Kabel und viel Gefrickel ein.
Mein aktuell steht dann MacBook Air mit so einer 3 Terabyte Festplatte dran. Das läuft. Das hängt dann per Kabel direkt an der Fritzbox, macht alles, was er soll.
Es kommt darauf an, wie viel Festplatten du da dran haben willst. Und wenn du dann nur eine Festplatte dranhängst so und hast nicht so die Ansprüche an Performance, dann ist so ein Raspberry Pi schon ein guter Einstieg, denke ich.
Ja, aber den Einstieg habt ihr ja schon. Also ich brauche jetzt eigentlich eher was...
Und so Sorgen, die da immer geäußert werden, die SD-Karten würden da regelmäßig abrauchen. Konfiguriert euer Linux gescheit, dann raucht da überhaupt nichts ab. Ich benutze die jetzt wie viele Jahre schon die gleiche SD-Karte?
Lange.
Meine zieht jeden Abend mal ein Backup davon, lesend. Soll doch kaputt gehen.
Tja.
Sind sowieso fast keine schreibenden Zugriffe auf die SD-Karte. Ja, alle Dateien, die regelmäßig geschrieben werden, liegen halt woanders.
Ja.
Geht alles.
Ja, so Home-Server und NAS, da gibt es halt auch nichts Geiles aus der... Also klar, man kann sich so ein Synology hinstellen, aber die sind halt schweineteuer und...
Ja, das ist halt mittelmäßige bis langsame Hardware in schweineteuren Kästchen.
Die halt im Zweifel halt so laut ist.
Mit einer Drecksoftware.
Ja, wobei, was die Funktion angeht, können die ja schon ziemlich viel. Aber ich weiß halt
nicht. Ich will frickeln. Nee, dafür habe ich mich in den letzten Jahren zu viel mit Linux beschäftigt und sonst wie, dass ich jetzt irgendwie clicky-bunty Software haben wollen würde, weißt du?
Ja.
Ich will einfach nur irgendwie einen SSH-Zugang haben und das war's. Der Rest ist mir egal. Ich brauche nicht irgendwie so. Ich finde das cool, dass es diese gibt, dass es die Geräte inzwischen gibt. Das ist einfach da. Kannst ja einfach so eine Festplatte reinstecken, sonst wie stellst du hin, hast ein Serverchen. Ist ja schön, gell? Aber ist nicht meins.
Ja, worüber du auch nachdenken könntest, wäre ja, wenn du dir dann was Richtiges hinstellst, dass du dann auch gleich ZFS und so weiter machst.
Ja, habe ich viel drüber nachgedacht, ja, in der Tat.
Gut, das ist ja eigentlich
nicht so mit FreeBSD.
Brauchst du doch gar nicht, das gibt's doch mittlerweile auch für Linux, oder?
Ja, gibt's auch, stimmt. Aber ist das nicht immer noch Fuse? Weiß gar nicht mehr.
Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich sag mal, mein feuchter Traum ist ja eigentlich so ein Ding mit ZFS und Redundanz en masse und
ja, ZFS.
Oder halt was Vergleichbares. Also ZFS ist ja.
ZFS ist cool. Wollen wir aber nicht überbewerten. Also du brauchst nicht immer unbedingt überall. Es ist cool.
Kommt halt auf den Anwendungsfall an. Wenn du halt viele große Datenmengen hast, die halt redundant sein müssen.
Ja. Ja, ZFS ist ein großartiges Dateisystem. Es erfordert natürlich auch so eine gewisse Beschäftigung damit, bis man es richtig verstanden hat, weil es in gewissen Punkten fundamental anders funktioniert und was häufig zu Missverständnissen führt. Habe ich letztens einen interessanten Artikel zugelesen, wo so, hey, was, ihr erzählt immer so einen Scheiß überall über ZFS, ihr müsstet das machen, das ist totaler Quatsch. Lest euch mal durch, wie das Dateisystem funktioniert, sonst wie, runtergebetet. So, ich kann es jetzt nicht mehr nacherzählen, worum es ging, ist jetzt schon ein paar Monate her, aber es war auch so.
Also der Grund, warum ich über sowas nachdenke, ist auch eigentlich nur, weil dieses MacBook ist halt von 2008 und es ist erstaunlich, dass es überhaupt noch funktioniert. Und ich rechne eigentlich damit jeden Tag, dass es irgendwann nicht mehr angeht oder irgendwann im laufenden Betrieb ausgeht und nicht mehr angeht.
Ah ja, übrigens, worum es ging, war diese Frage, ob ZFS viel RAM braucht.
Das kommt darauf an, wie du es konfigurierst.
Ja, erstens das, hat dann jemand geschrieben, ZFS braucht nicht von Haus aus viel RAM. Das,
wenn du halt sowas wie Deduplication
genau, und sowas anhast. Genau, machst einfach die Deduplication aus, dann kommt das auch mit einem Gigabyte RAM. Klar, das ist überhaupt gar keine Frage. Es kommt alles drauf an, wie groß das Dateisystem ist und es kommt drauf an, wie groß, wie viel Features man dann anklicken, anknipsen möchte. Gell?
Du kannst es halt mit auf dem System mit viel RAM, kannst es halt sehr schnell bekommen.
Ja, und sehr zuverlässig oder sehr, ja. Sehr, sehr gut. Gell?
Ja.
Klar.
Ist halt, klar, also deswegen ist das eine Sache.
Der meinte, dieser Autor wollte dann darauf hinaus, dass es halt skaliert, gell? Mhm. Du kannst es auch auf einem kleinen System betreiben, das geht schon.
Auf dem Raspberry Pi macht es halt nur nicht so viel Sinn. Also da kannst du halt die meisten Features davon nicht benutzen.
Ja.
Und dann kannst du halt auch gleich ein anderes System nehmen.
Ja. Kannst du auch gleich immer noch besser integrierte Extended nehmen.
Ja.
Mit dem ich sehr glücklich bin. Gegensatz zu HFS hier.
Ich bin ja mal gespannt, wann APFS rauskommt und wie es dann performt.
Ja.
Das sollte ja jetzt eigentlich installierbar sein.
Ich bin ja auch mal ein bisschen verlockt, noch mich in FreeBSD einzuarbeiten.
Be my guest.
Inwiefern?
Ja, mach von mir aus gerne. Ich höre mir das dann hier an.
Ach so, okay. Ich dachte, du kannst mich da einweisen.
Schön wär's. Ich weise mich ein, dann weise ich dich ein.
Ich habe da schon so gewisse Hilfsquellen an Büchern im Auge. Nee. So viel zu diesem Servergedöns.
Servergedöns.
Servergedöns. Du wolltest über Star Wars reden.
Mhm. Ich habe über die letzten Monate, muss man ja mittlerweile sagen, mir die, ja, was ist es denn? Sextologie, ist das ein Wort?
Ich weiß es nur bis Tetralogie. Das ist
vier. Und es sind ja mittlerweile 7, das vergesse ich auch ständig. Ich habe auf jeden Fall alle Star Wars Filme, die seit 1900 bis 2000
Tetralogie, 14. Pentalogie, Hexalogie, Heptalogie, Oktologie, Dekalogie. Also Neuner steht hier gar nicht. Frechheit.
Sowas gibt's gar nicht.
Das gibt's nicht.
Also ich habe mir die Hexalogie angeguckt. Also Episode 4, 5 und 6 und 1, 2 und 3. Weil mir aufgefallen ist, dass ich zum einen diese Prequels schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und die Holy Trilogy, wie sie ja genannt wird, irgendwie auch schon ewig nicht mehr. Und dachte ich, gucke ich das einfach nochmal durch.
Naja, ich habe die auch gesehen.
Und ich habe sie in Release Order geguckt.
Hast du wenigstens, nee, ich habe sie in
Machete? Machete? Machete?
Hast du?
Nee, aber nee. Hast du?
Nee. Okay. Ich habe sie in Episode Order geguckt.
Ja, also ich habe sie in... Oder? Jetzt muss ich gerade nachdenken. Nee, ich habe sie in Release Order geguckt. Und habe dann zum einen festgestellt, dass die Machete Order, also dass man... Also der eine Teil der Machete Order sagt ja, dass man Episode 1 weglässt.
Spricht man das Machete aus?
Die englische Aussprache von Machete ist Machete, glaube ich. Ja.
Echt?
Ja. Ich bin jetzt auch nicht... Also ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber es ist...
Ja,
ich behaupte das jetzt
einfach. Ist ja immer so ein bisschen eine Sache im Englischen.
Wir wissen, was gemeint ist.
Ja.
Also dieser eine Teil der Machete-Order-Ordnung ist ja, dass Episode 1 wegfällt, weil laut dem Autor der Machete-Ordnung, der Machete-Order, ist ja Episode 1 völlig nutzlos für die Story.
Und ich weiß nicht, verbind mit dem so.
Das sagt der Autor.
Emotionalitäten.
Okay, gut oder schlecht?
Interessanterweise gute.
Interessant.
Ich mag diesen Film interessanterweise.
Aha.
Wenn ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werde oder so, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie für mich so eine emotionale Sache. Nicht, weil der Film so gut wäre oder so. Es ist
Hallo,
einfach
mein
so,
Name ist Johannes und ich mag Episode 1.
Nein, nicht, weil der Film in sich gut wäre, sondern einfach, weil ich, keine Ahnung, ich finde den, ich fand den wohl als Kind, Jugendlicher, wann auch immer ich den zuerst gesehen habe, aufregend und spannend und so. Und es war so, keine Ahnung. Und ich hatte auch ein Computerspiel zu dem, was ich auch total geliebt habe. Und deshalb, ich bin da völlig vorbelastet. Ich krieg das nicht klar. Ich krieg's nicht klar, diesen Film zu hassen.
Das ist nämlich einer.
Ich will's immer wieder, aber ich denke dann, oh ja, und Anakin jetzt in dem Fighter und boah.
Ja, das ist so einer der Gründe, warum ich diese Filme nochmal alle geguckt habe.
Ich krieg es nicht raus. Bei Episode 2 und 3 denke ich, langweilig. Aber Episode 1 ist so.
Hallo, in Episode 2 ist doch voll romantisch.
Keine Ahnung, wieso. Es ist so.
Das ist ja einer der Gründe, warum ich das nochmal alles geguckt habe, weil ich auch das Gefühl hatte, dass dieser Hass, diesen Prequels im Internet entgegenströmt, dass der ein bisschen ungerechtfertigt ist, weil es ja eigentlich gar nicht so schlechte Filme sind. Boy, was I wrong.
Hier, Episode 1, 1999.
Ja, den
da war ich 13.
Ja,
das war für mich damals so eine ich hatte vorher nicht so viel Kontakt zu Science Fiction und so Kram, gell? Und das war für mich.
13 warst, dann war ich dann 2.
Und ich hatte davor leider nicht so viel Kontakt zu Science Fiction und so Krimskrams und so, weißt du nicht. Ich fand das damals irgendwie, das war für mich so. Ich habe diesen Film gesehen und das war so Offenbarung für mich, weißt du, so Raumschiffe und hier und dies und das und jenes und das war einfach krass für mich.
Für die Zeit halt echt gute Computereffekte.
Und überhaupt so Film mit Computereffekten und so, und ich habe mir danach zig Filme reingezogen aus allen. Ich habe dann schon erkannt, dass das jetzt nicht so der krasse Science-Fiction-Film ist und dass es weitaus besseren Kram gibt, aber es war halt so. Also für mich insofern eine Offenbarung, dass es halt irgendwie geil, die fuchteln mit Laserschwertern, weißt du?
Du hattest aber Star Wars schon gesehen, oder? Also du kanntest die...
Weiß ich nicht. Kann sein. Ich hab so in diesen Jahren ziemlich viel Kram gesehen.
Okay. Ja, also der Punkt, der glaube ich extrem wichtig ist, dass wir halt Kinder waren, als der rauskam.
Ja. Also Kinder, ja. Jugendliche. Ja.
Du warst noch ein Kind.
Ich war gerade geboren und. Aber zurück zur Machete Order. Also, dieser Teil, diese Machete Order, dass man Episode 1 weglässt, wenn man bedenkt, dass die Story von Star Wars die Geschichte von Luke Skywalker ist, funktioniert das. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe die Machete Ordnung nicht geguckt, weil ich alle Filme gucken wollte.
Ja, das verstehe ich schon. Jetzt, wo ich sie nochmal gesehen habe, verstehe ich auch, dass man dann sagt, es geht mehr um Luke Skywalker als um...
Wobei ja eben George Lucas sagt, es geht gar nicht um Luke Skywalker, sondern es geht um Anakin Skywalker. Was wiederum aus George Lucas' Sicht Episode 1 zumindest von seiner Existenz her rechtfertigt. Weil da ist ja diese krasse, diese längliche Origin-Story um Anakin Skywalker, wo der überhaupt herkommt. Die wäre ja völlig nutzlos, wenn es nur um Luke gehen würde. Also, da könnte man auch bei Episode 2 anfangen. Aber was geholfen hat beim Schauen dieser Filme, ist tatsächlich mal wieder die sehr beliebte Podcast-Serie The Incomparable, die nämlich über die Jahre zu jedem einzelnen Star-Wars-Film eine Doppelfolge ihres Podcasts gemacht haben.
Es kann übrigens sein, entschuldige, wenn ich nicht unterbreche, aber ich habe nochmal dieses Thema nachgedacht, weil ich nicht Star Wars gesehen habe. Es kann sein, dass ich Episode 1 zuerst gesehen habe.
Gott. Das wäre natürlich extrem tragisch.
Nee, von meiner Biografie wird das passen. Die ersten 12 Jahre meines Lebens quasi unter einem Stein gelebt. Also.
Ja gut, das kann schon passieren.
Bis auf Simpsons drang da nichts an mir durch. Nichts zu mir durch an Kulturprodukten.
Ja, das kann schon passieren.
Ab und zu mal ein Mickey Mouse Heft.
Auf jeden Fall, diese Podcast-Serie The Incomparable ist ja jetzt keine Unbekannte in dieser Sendung. Die zerpflücken halt popkulturelle Medien und so auch die Star Wars Filme, die natürlich auch hart einen harten Bias haben, weil das natürlich alte Säcke sind und also The Holy Trilogy 4, 5 und 6, darüber geht nichts und alles andere ist Dreck. So ist quasi die Herangehensweise, aber sie schaffen es tatsächlich gerade in den Folgen über die Prequels, einen halbwegs objektiven Blick auf diese Filme zu bringen und da wird dann mal so herausgearbeitet, was denn eigentlich handwerklich schlecht an diesen Filmen ist. Und das ist nämlich das Problem, ich glaube, vor allen Dingen unserer Generation, beziehungsweise der Leute, die jung waren, als sie diese Filme zum ersten Mal gesehen haben, weil man diese Verklärung, die man hat als Kind oder Jugendlicher bei solchen Filmen, die einen, die eine interessante Thematik haben, diese Verklärung täuscht halt darüber hinweg, wie handwerklich schlecht dieser Film eigentlich oder diese Filme eigentlich sind.
Dramaturgisch sind die völlig hirnrissig teilweise.
Ja, also die sind hirnrissig auf fast allen Ebenen. Also da gibt es dann Dialoge, wenn du die so aufgeschrieben auf dem Papier vor dir siehst, fragst du, sie haben das Besoffene geschrieben. Also.
Ja, das ist mir schon klar. Es ist halt so dieses so Laserschwerter und Raumschiffe, gell?
Ja, das lebt davon, dass entweder Kinder davon beeindruckt sind, weil es einfach beeindruckende Bilder sind, oder davon, dass Leute die Originaltrilogie kennen und sagen, oh geil, da wird jetzt die Story erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Aber ganz ehrlich, ich habe auch die Originaltrilogie gesehen und dann so dachte ich so, oh, ist ja Mordshandlung, hä?
Ja, das ist
mein mal so von so grandiosen Dialogen wie I love you. I know.
Gut, aber das
gut, Harrison Ford bringt es so rüber, dass, obwohl es eigentlich, wenn man es jetzt sehen würde, so denken würde, naja, schon ein bisschen platt, es irgendwie cool wirkt.
Die Originaltrilogie hat natürlich ein ähnliches Problem wie die Prequels, nämlich dass die Leute, die jung waren, als diese Filme rausgekommen sind, diese Filme über alles überhöhen und natürlich deren handwerklichen Schwäche dann auch wegignorieren. Also nee, man darf nicht vergessen, dass die sind vom gleichen Macher gemacht, die haben auch handwerkliche Schwächen, aber
es ist ein bisschen runder irgendwie.
Ein bisschen viel mehr runter. Also die Dialoge sind jetzt, also das war natürlich das Negativbeispiel, wobei ich das gar keinen so schlechten Dialog finde.
Nee, Gottes Willen.
Aber die Dialoge und wie alles zusammenpasst, macht schon alles viel, viel mehr Sinn.
Aber dramaturgische Höhen erreicht es jetzt auch nicht gerade. Also. Luke, ich bin dein Vater. Ja, das ist überraschend, aber es ist jetzt auch nicht gerade so, oh, der Böse des Universums ist der Vater des Retters des Universums.
Ja, ich sag mal,
hey.
Wenn man jetzt alle, wenn man jetzt das Konglomerat aller Geschichten, die jemals erzählt wurden, nimmt, ist das bestimmt irgendwo alles schon mal gewesen.
Das ist eher so Boulevardniveau.
Es ist ein bisschen Seifenoper, das stimmt
ja.
Schon.
Seifenoper ist ein schönes Wort dafür, ja. Aber mit Raumschiffen. Ist ja okay. Ich find die Filme sehr unterhaltsam.
Ja, und ich glaube, wenn man das so in seinem zeitkulturellen Kontext betrachtet, dass diese Filme halt also nicht direkt am Stück gesendet wurden, sondern also wenn man das quasi bei Release gesehen hat, Star Wars, den ersten Film, und dann ein paar Jahre später ins Kino gegangen ist, um The Empire Strikes Back zu gucken. Und dann kommt quasi am Ende raus dieses Filmes, oh, der Bösewicht ist Luke Skywalkers Vater.
Ich glaube, das weiß inzwischen jeder.
Ja, und ich glaube nämlich auch, dass du das zum Beispiel wusstest, bevor du diesen Film überhaupt gesehen hast.
Ja, klar, wie ich gar und nicht in das, Zweifel stelle.
Das
ja.
Nimmt natürlich von diesem Effekt, weil es wirkt dann halt so, ja komm, erzähl mir was Neues. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bilde mir ein, dass ich das nicht wusste, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Und der Effekt war schon. Aber wir kommen vom Thema ab. Also
3 Jahre später übrigens. 77, 80, ja. 83.
Ja, stell mir vor, das sind 3 Jahre, hast du dich gefragt, wer ist dieser Typ? Was ist los mit dem? Warum atmet der so schwer? Hat er sein Asthma-Inhalator verloren?
Das dachte ich als Jugendlicher, gell?
Ja, gut, letztendlich wird das ja auch in der Originaltrilogie nie geklärt, warum das so ist.
Worüber ich seit Jahren nachdenke, ist, am Ende von Episode 6 atmete der ja so. Ich denke immer, und dann stirbt er, denke ich immer so, er hat ein technisches Problem mit seinem Helm. Wahrscheinlich durch die Blitze, klar. Er braucht halt einen neuen Helm. Wieso stirbt er? Ist doch wie so, als wäre sein Inhalator kaputt, gell?
Ja.
Hört sich so. Oh mein Gott, oh mein Gott, er stirbt. Nein, er braucht einfach nur eine neue Atemmaske. Das mal damit probieren. Nee, er lässt ihn einfach verrecken. Also, das ist doch unterlassene Hilfeleistung.
Nee, er sagt ja selber, er will ihn mitnehmen und ihn retten, aber...
Ja, dieses emotionale Kram da. Nee, ich meine, der hat doch wirklich ein schwerwiegendes Atemproblem in dem Moment. Ich meine, dessen Sauerstoffversorgung ist doch nicht klar. Guck mal, was der für einen blauen Kopf hat, wenn er den Maske abnimmt. Das ist doch ganz klar, Sauerstoffunterversorgung.
Sehr ungesunde Gesichtsfarbe.
Das ist, seitdem ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, denke ich das. Ich kriege es nicht raus. Ich denke immer so, scheiß Inhalator ist kaputt, gib ihm doch mal erstmal einen anderen, bevor du da jetzt irgendwelche Gespräche führst über, ich nehme dich Gott weiß wohin mit, dann wirst du guten Weite konvertiert. Erstmal braucht der Mann Luft.
Ja. Hat, wie gesagt, alles seine Plotholes. Also das ist nicht,
das ist so, ja.
Aber was, um da John Siracusa mal zu zitieren, der große Vorteil an der Originaltrilogie ist, dass man halt vom ersten Moment an ein Interesse an den Charakteren hat und mit ihnen mitfühlt.
Das stimmt, ja, die Charaktere.
Was sind der große Nachteil an den Prequels ist, dass einem die Charaktere...
Ich kenne Skywalker immer noch so scheißegal.
Als Kind.
Oh, er ist böse.
Ja, und dann, um wieder Siracusa zu zitieren, die einzige Aufgabe, die Prequels im Grunde haben, ist zu erzählen, warum Anakin Skywalker böse geworden ist.
Mit Yoda kann ich mitfühlen.
Aber du kennst sie ja auch schon.
Ja, aber nur, weil ich ihn noch später kenne.
Ja, eben. Aber die einzige Aufgabe der Prequels ist zu erklären, warum Anakin Skywalker zu Darth Vader wird.
Ja, und Obi-Wan ist gut.
Ja, aber Obi-Wan auch nur, weil... Aber auch nee, nur, weil Ian McGregor das so gut macht. Ja,
der ist, glaube ich...
Trotz des Skriptes schafft es Ian McGregor.
Nee, also das Ian McGregor ist glaube ich, so ziemlich... Ja. Ist meiner Meinung nach einer der großartigsten Schauspieler in dieser ganzen Trilogie da, in dieser ersten.
Ja. Also
von der Leistung habe ich wirklich Respekt. Also. Die Filme mögen Gott weiß wie sein, aber das finde ich, insbesondere wenn du noch dann so Interviews mit ihm anguckst, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat und so weiter, gell. Ja. Er hat sich wirklich extrem beschäftigt mit dem vorangegangenen Schauspieler. Ich vergesse immer wieder den Namen.
Alec Guinness.
Ja, genau.
Ja, in meinem Herzen ist Obi-Wan Ian McGregor und nicht Alec Guinness.
Ja, definitiv.
Um zu Siracusa zurückzukommen. Die Aufgabe der Prequels ist es zu erklären, warum Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden ist, und sie schaffen es nicht.
Das stimmt allerdings. Das frage ich mich auch bis heute.
Also das ist
warum
jetzt
so. Warum tötet er jetzt die Kinder? Hä? Handlungsmotivation? Schon mal gelesen?
Ist nicht existent. Also es gibt natürlich immer wieder diese auch musikalisch Anspielungen
zu irgendwas Darth mit der Vader. Mutti.
Die Mutter stirbt, er kann sie nicht retten, er kriegt da diesen Ausraster und tötet die Sandleute. Er hat immer mal wieder so Temperamentsprobleme und dann hört man halt immer auch teilweise musikalische
Anspielungen. Ja, aber das passt überhaupt nicht zusammen mit Darth Vader.
Davon mal abgesehen.
Weil Darth Vader ist ja relativ ruhig.
Ja.
Gut. Der erwürgt manchmal Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass er das so im Zorn macht.
Er hat schon Anger-Management-Issues, aber man merkt es ihm nicht so an wie seinem jungen Ich.
Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Kylo Ren, der ja irgendwie die Einrichtung auseinander nimmt, wenn er mal gerade schlechte Laune hat.
Ja.
Das wäre eher so der Darth Vader, den man auf Basis von diesem alten,
von dem jungen Anakin
erwarten würde.
Das stimmt. Und, es wird dann immer wieder musikalisch so darauf hingedeutet, dass dann so ein bisschen das Darth Vader-Theme gespielt wird, wenn er dann so seine Tage hat. Aber eigentlich bis zum Ende des dritten Filmes ist es dann ja so, dass die Jedi oder der Rat der Jedi den Kanzler irgendwie verdächtigt, irgendwas im Schilde zu führen. Und er ja dann, nachdem der Kanzler sagt, hier, ich bin der Sith Lord, unterwerfe dich mir, sagt er ja nein und sagt den Jedi Bescheid. Und erst in dem Moment, wo Mace Windu Palpatine umbringen will, geht er dazwischen, weil er die Kräfte des Imperators haben will, um den vielleicht irgendwann kommenden Tod, weil er den in seinen Träumen gesehen hat, von seiner Frau zu verhindern. Und dann springt er quasi Mace Windu um und ist aber in dem Moment immer noch komplett bestürzt und weiß überhaupt nicht, was mit ihm geschieht. Und dann sagt der Imperator, unterwirf dich mir, und sagt, okay. Und dann, ja, geh da und dahin.
Ja, der Deal ist ja, dass er ihm was beibringt.
Richtig. Und dann sagt er ihm ja am Ende,
habe ich aber auch erst beim dritten oder vierten Mal Film gucken verstanden.
Ja, und dann sagt er ihm ja am Ende, ja, in deinem Wut hast du leider deine Frau getötet. Also, ja. Und die Originaltrilogie hat eigentlich so als Theme, da gibt's einen Bösen und da gibt's einen jungen, aufstrebenden Menschen, der darauf hintrainiert, das Böse zu besiegen, und schafft es halt am Ende. Was eine runde Story ist, die an sich funktioniert, mit vernünftigen Charakteren, die man mag, und einem gewissen Salz in der Suppe.
Lustigen Sidekick mit Pelz.
Comic Relief ist alles da und eben das nötige Salz in der Suppe mit mit diesen Geschichten wie, es gibt eine mystische Macht, es gibt Laserschwerter, es gibt Sachen, die dir die Augen aufleuchten lassen, wenn du daran denkst. Und die eigentlich in den alten Filmen nur benutzt werden, so, okay, wir haben keine Story. Mach mal schnell Laserschwerter an. Oh! Okay, jetzt rennen bitte 100 Jedi diesen Gang runter mit Laserschwertern. Oh!
Woran sehen? Egal!
Wir haben immer noch 20 Minuten to go. Okay, alle Jedis gegen diese Roboter.
Okay.
Also als Begleitmaterial
kann ich... Mehr Jedis!
Und mehr Roboter! Jedis,
bitte.
Und
mehr Jedis, bitte! Die hat man vorher noch nie gesehen. Egal, mehr Jedis!
Sind sie ein Jedi? Ja, jeder nur ein Laserschwert, bitte. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, The Incomparable kann man als gutes Begleitmaterial dazu empfehlen.
Sind das Spezialfolgen oder was?
Ja, die haben
die irgendwie identifizieren.
Nee, muss die Archivseite aufmachen und nach Star Wars suchen, dann findest du die schon.
So anstrengend. Das Nächstes Thema.
Es sind halt auch 12 Episoden. Nee, stimmt gar nicht. Doch, 12 Episoden. Jeder
Incomparable. Film. Oder gibt es Star Wars Filme, die ich nicht kenne?
Nee, es sind zu 6 Filmen wurden die gemacht. Aber es sind 2 Episoden pro Film.
Jeweils 3,5 Stunden Diskussion.
Nee, ich glaube insgesamt sind es so 2 bis 3 Stunden pro Film. Aber es ist sehr fruchtbar. Also.
Da muss ich sehr viel Zug fahren. Du wolltest was über Rebels erzählen.
Ja, Star Wars Rebels, die dritte Staffel läuft. Großartig. Wirklich großartig. Also... Ich empfehle Clone Wars zu gucken.
Ah ja.
Das ist nicht ganz so gut, aber muss man gesehen haben. Vor allen Dingen, weil das viele Plotholes in diesen komischen Prequels schließt. Du denkst so.
Aber das ist doch so mit Comic und so.
Ja gut, das ist Rebels auch. Tja.
Das überlege ich mir noch.
Aber Star Wars Rebels läuft jetzt wieder und ist eine sehr interessante Story. Komm mal.
Wie viele Staffel ist das jetzt?
Die dritte hat jetzt angefangen.
Die dritte?
Wir haben auch, glaube ich, so 10 oder 15 Folgen pro Staffel. Also ist jetzt nicht
wie lange
so
viel?
20 Minuten.
20 Minuten?
Mhm.
Oh. Also Kinderlänge, okay.
Ja, ist ja eigentlich eine Kinderserie. Also das, Die läuft die, ja auf Disney Channel XD oder wie das heißt.
Die alte Clone Wars, sind die auch 20 Minuten?
Ja. Ah ja, kann man mal so gucken.
Ja, komm, da kannst du auch viel überspringen. Also das ist auch teilweise, ja, das ist halt so auf maximalen Profit produziert, aber da werden halt wirklich ein paar so Storylines geklärt, wo du denkst so, okay. Also ich meine, in Canon lebt Darth Maul noch.
Ja, schön ja. Für ihn.
Ja, und es gibt einen Rogue One Trailer. 9.
Was ist denn das hier für ein Feature? Ich habe gerade ein interessantes neues macOS Feature entdeckt.
Scrollen?
Nein, so Fenster an die Oberkante des Bildschirms bewegen.
Und dann?
Dann kommt dieses mit dem alle Fenster Übersicht Ding sie.
Mhm.
Und ich kann es überall hinschieben, wo ich will. What the fuck? Entschuldigung, ich bin fasziniert gerade. Rogue One, ja, gab es einen Trailer, gell?
Ja, das schön. Wird wahrscheinlich der finale Richtig Trailer sein.
Gab nur einen, oder was?
Es gab einen und dann gab es gab so ein paar Teaser.
Ach so.
Und einen Trailer und jetzt gab es so halt den zweiten Trailer. Der so richtig.
Den kenne ich noch nicht.
Wir mal sehen.
Instant Gänsehaut, ja.
Okay.
Wann kommt der Film?
Mitte Dezember irgendwann.
Okay.
Also, ist gut, gutes Kokain, um auf Episode 8 zu warten.
Ja, so macht das Disney.
Die Schweine. Geben uns einfach, was wir wollen.
Bedienen uns immer wieder. Mr. Robot haben wir verschoben gehabt.
Ja, wir wollten letztes Mal eigentlich schon drüber reden, da hatte ich das aber noch nicht geguckt.
Jetzt hast du es gesehen.
Jetzt habe ich es gesehen.
Was hatte ich das letzte Mal gesagt, wie ich finde?
Du hattest gesagt, Also du wirktest etwas überwältigt.
Echt?
Mhm.
Ich erinnere mich nicht mehr. Kann nicht so gut gewesen sein.
Ich glaube auch, dass du es gut fandest, aber... Ich glaube, du fandest es mehr interessant von der Erzählstruktur her.
Ja, ich glaube auch. Du hast es gesehen, ja?
Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es vor ein, zwei Wochen die letzte Folge gesehen, die ein bisschen merkwürdig war, weil dann war die vorbei und dann so, ach ja, die Staffel ist jetzt vorbei.
Ja, genau.
Es hat einfach aufgehört. Also es war nicht so, es war kein richtiger Cliffhanger, weil dafür zu wenig Grundinformationen vorlagen. Und es war auch kein Abschluss. Also es war irgendwie so, eigentlich so vom Gefühl her, es geht jetzt nächste Folge weiter, aber es gibt halt keine nächste Folge erstmal.
Ja, das fand ich auch eigentlich.
Aber es sind wieder ein paar tolle Mindfuck-Momente.
Ja. Ja, ja.
Also diese Geschichte mit, Achtung, Spoiler, er hat sich diesen Tagesablauf da zurechtgelegt, dass er morgens immer mit seinem schwarzen Freund da essen geht und dann guckt er Basketball.
Wurde aber auch immer eigenartiger.
Ja. Ja, es wurde immer
sind eigentlich. Sind dir nicht die Plotholes aufgefallen, so? Sind teilweise so Löcher in der Erzählweise, Erzählstruktur, die irgendwie keinen Sinn gaben.
Ja, aber ich denke ja sowieso die ganze Zeit, weil wir ja alles aus seiner Perspektive sehen und er ja einen Lattenschuss hat, dass...
Ja, wo ist der Fehler, gell? Wo ist der Fehler? Und dann siehst du so, hä?
Na, die Fehler, die mir auffallen, da gehe ich immer davon aus, ja, okay, er hat halt Wahrnehmungsprobleme. Das wird schon irgendwie aufklären, was da jetzt gerade
schiefgegangen ist. Ja, aber er landete dann teilweise an Orten, wo so, was passiert hier, was ist los? Gell? So eigenartige Zusammenhänge, wo so der Zusammenhang zwischen zwei Szenen war nicht unbedingt klar.
Mhm.
Gut, die Blonde geht langsam gut ab.
Die Blonde.
Die bei Evil Corp arbeitet.
Ja, die, macht Dinge.
Macht so ihr eigenes Ding da. Weiß man auch nicht so genau, was die im Schilde führt.
Und diese neue FBI-Agentin, die ist auch irgendwie...
Ja, die ist krass, ja.
Ja.
Die haben Lolli.
Aber die Schauspielerin ist auch cool.
Ja, die ist echt cool.
Die hat auch schon in diese Aaron Sorkin-Serie mitgespielt.
Ah.
Über diese Journalisten. Wie ist sie denn?
Der Newsroom, oder?
Ja, Newsroom, genau. Da hat die auch mitgespielt.
Ah, ja, die ist cool.
Ja.
Oh, und Elliots Schwester, die ist jetzt. Dreht auch so ein bisschen am Rad, gell?
Ja, wird dann ja ein bisschen krasser, ne?
So.
Aber ist irgendwie alles nicht so abgeschlossen. So.
Nee, also da ist wohl offensichtlich Raum für weitere Staffeln.
Also es wurde halt immer wie weiter erzählt von diesen verschiedenen Erzählsträngen. Aber, und die hatten auch so ihre einzelnen Höhepunkte.
Ja.
Aber irgendwie wurden die nicht zusammengeführt oder abgeschlossen. Also ist so.
Was sie ja in der ersten Staffel gemacht haben. Also am Ende der ersten Staffel war klar, okay, Evil Corp wurde jetzt gehackt, alles, alle Daten verschlüsselt, Geld existiert quasi nicht mehr, alle Schulden sind quasi nicht mehr einsehbar.
Ja.
Das Ziel wurde erreicht. Man weiß jetzt zwar nicht, wie es dann danach weitergeht, aber so das, worauf alle hingearbeitet haben, ist jetzt passiert. Und da ist es so, alle arbeiten in irgendwelche Richtungen hin und dann.
Das ist alles irgendwie komisch und scheiße.
Scheiße, weiß ich nicht, das war schon alles.
Ja, nee, die Welt ist ja auch irgendwie so.
Ja, die geht ein bisschen vor die Hunde.
Ist irgendwie alles komisch, gell, und ja. Es wird alles so weitererzählt und es gibt so Handlungsstränge und die sind auch irgendwie so ganz interessant. Es gab auch so erzählerisch interessante Episoden und so diese Mindfuck-Momente und so weiter. Aber es ist nicht so, dass die Storys wirklich so was miteinander zu tun hätten.
Ja.
Elliot hat seine Story, seine Schwester hat seine Story. Seine beste Freundin da, deren Namen ich immer wieder vergesse, hat ihre Story.
Die FBI-Agentin.
Die FBI-Agentin hat ihre Story. Die wurde dieses noch eingeführt quasi, noch zusätzliche Parallelstory, die zu diesem Ganzen noch ermittelt.
Mit den Chinesen da und dieser Schießerei und
ja,
was, The Dark Army.
Wo irgendwie seine Schwester noch mit drin hängt.
Und er ja angeblich anscheinend auch, aber man weiß nicht warum oder wie. Stage 2, was?
Ja, so.
Und dann hört es einfach auf.
Ja.
Genau, am Ende trifft er dann Tyrell Wellick und ich so, du warst doch tot, oder nicht?
Stimmt. Ist alles sehr eigenartig.
Und dann sagt ihm halt Mr.
Die Frau von Tyrell ist auch noch eine Story.
Ja, stimmt, die hat ja
auch. Die operiert ja auch noch die ganze Staffel über daneben her und irgendwie alle wirtschaften sie so neben sich her.
Oder
aber es gibt irgendwie keine so.
Ja, und das Problem ist, ich glaube, die wirtschaften eigentlich alle in einigermaßen die gleiche Richtung.
Ja, nur, schon klar.
Nur man selber weiß es halt nicht, weil wir sehen
es
halt.
Du hast die ganze Zeit dieses Gefühl, dass diese Storylines irgendwie aufeinander zulaufen und sich irgendwo an irgendwelchen Punkten mal kreuzen würden oder.
Oder auch schon gekreuzt haben.
Ja, oder ja, signifikante Auswirkungen zumindest haben, diese Kreuzung. Aber dann geht es irgendwie weiter.
Und dann ist Tyrell Wellick wieder da.
Ohne, dass Konsequenzen daraus entstehen würden. Wie zum Beispiel, dass sich Angela, heißt sie, mit der Schwester, das kreuzt sich ja dadurch, dass sie miteinander zu tun haben. Aber daraus entstehen keine Konsequenzen. Das ist mal eine Folge relevant und dann ja, ist alles wie vorher.
Ja. Und dann sagt ihm halt Mr. Robot am Ende, ja, du weißt halt nur die Sachen, von denen ich glaube, dass sie gut dass sie gut sind, dass du sie weißt. Und alles andere erzähle ich dir besser nicht.
Ja, das ist irgendwie.
Und dann wird er erschossen und ja.
Wer wird erschossen?
Elliot.
Elliot wird erschossen.
Der wird angeschossen von Tyrell.
Echt?
Und es sieht so aus, also Mr. Robot schwindet dann so. Und es sieht so aus, als ob er jetzt stirbt. Aber dann hört die Folge auf und denkst so, ja gut, dann geht's jetzt nächste Folge weiter. Aber
ich hab echt völlig das Ende der letzten Folge vergessen.
Das war halt auch so abrupt, dass es halt irgendwie so völlig untergegangen ist. Elliot war ja am Ende davon überzeugt, dass Tyrell einfach nur eine weitere Figur ist, die er sich einbildet.
Scrollen wir doch mal nicht die Folge durch, da ist Tyrell, die FBI-Frau. Die Schwester, die irgendwo hier rumsitzt, wo, keine Ahnung, wurde die hochgenommen? Tyrells Frau, irgendwelche Zimmer. Angela. Ich erinnere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an die letzte Folge. Hab ich die überhaupt gesehen?
Das wäre natürlich jetzt peinlich.
Ich guck die nochmal. Vielleicht habe ich vergessen, die zu gucken.
Gut, aber auf der anderen Seite.
Das war irgendwie eigenartig.
Macht halt auch keinen Unterschied.
Ah, ich habe die vorletzte. Ich hätte geschwören können, ich habe die gesehen. Diese Doppelfolgen am Ende verwirren mich immer. Ähnliches Thema wie Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire lief ja auch eine Staffel.
Mhm.
Die du nicht gesehen hast.
Ja.
Hast du überhaupt nicht gesehen?
Ich habe so 4-5 Folgen gesehen, also ich bin mittendrin sozusagen.
Ja, Halt and Catch Fire ist Staffel 2.
Ist das schon Staffel 3?
Staffel 3? Ja, stimmt. Staffel 2 war mit Mutiny. Staffel 3 ist Mutiny geht weiter, Storyline wird in gewisser Form abgeschlossen. ich kann jetzt voll spoilern. Es wird nämlich echt noch spannend. Also es tröpfelt teilweise so ein bisschen vor sich hin.
Ja, die Staffel hatte in der Mitte nämlich so eine Länge, wo ich dann noch so, ja, guckst du mal später weiter,
ja, ist nee, zu langweilig. Ja, nee, nee. Und dann gegen Ende wurde es dann wieder, also zumindest mir ging das so, dass es für mich spannender wurde. Also dass ich dann wieder so mich wirklich gefreut habe auf die Folgen. Und sie unbedingt gucken wollte. Weil es wurde dann insbesondere die letzten zwei Folgen, die das Finale bilden, sind nochmal so völlig der Abschuss. Also so,
what?
Und die Internet.
Okay. Ja, wir spielen jetzt wahrscheinlich langsam Ende der 80er, ne?
Das ja, langsam die Serie Internet ist gerade jetzt, also zu dem Zeitpunkt Ende der 80er. Und was sich so langsam andeutet, das Internet kommt auf. Es ist so ein bisschen Internetgeschichte, die da erzählt wird mit dem NSF-Net. Dass da so ein Forschungsnetzwerk existiert, ob das man vielleicht irgendwann corporate-mäßig ausnutzen könnte. Da sind dann, ist dann so diese Story mit, wie heißt er, Joe, der da seine eigene Firma hat, mit diesem Antivirus-Kram. Sie sind alle, das muss man vielleicht am Anfang anmerken, in San Francisco. Die Handlung wurde da verschoben und dann gibt es diesen Kram mit Mutiny, wo das Ehepaar, kommen wir nicht auf den Namen. Clark. Gordon Clark und Donna Clark arbeiten zusammen mit Cameron. Und John Bosworth. Ja. Mal einer der großartigsten Charaktere.
Ja, der ist cool.
Der ist echt sau cool. Der spielt in den späteren Folgen der Staffel auch noch eine größere Rolle.
Okay.
Und dann wieder nicht so. Also das schwankt tatsächlich interessant in sehr interessante Weise, wie die Charaktere da verbunden werden und so weiter. Ich finde auch Lee Pace ist in dieser Staffel ja weitaus prominenter, wird dann immer prominenter über die Folgen hinweg. Und das ist wirklich, das finde ich erzählerisch echt toll gemacht. Also vielleicht sogar noch besser als bei Mr. Robot gemacht.
Mhm.
Erzählerisch.
Okay.
Wie so die Charaktere miteinander umgehen und was für Probleme da jetzt noch entstehen. Die sind nämlich auch deutlich interessanter und verzwickter als in den Staffeln davor. Und das ist so, glaube ich, die große Stärke dieser Serie sind diese Charaktere und ihre unglaublich komplexen Beziehungen. Also eigentlich klassisches Drama. Und das Ganze halt um diesen Computerkram, der aber jetzt immer weniger eine Rolle spielt, was so da reinspielt, ist vor allen Dingen so größere Themen, die sich dann so langsam andeuten und wie das so businessmäßig dann so durchdesignt wird oder durchgegliedert wird. Mhm. Was für Opportunities sich da bieten und so weiter.
Ja.
Ich fand's cool. Ja. Insgesamt fand ich die Staffel cool. Zwischendurch war es, wie gesagt, ja, so seine Längen gehabt, aber insgesamt fand ich's cool.
Ja, ich muss sie dann mal weiter gucken. Also, ich habe jetzt auch nicht wirklich aufgehört. Ich habe nur jetzt irgendwie da einfach erstmal nicht weitergeguckt, aber weiter gucken wollte ich dann schon noch.
Sind wieder 10 Folgen. Die letzte Folge, die vom 11. Oktober. Wie gesagt, die letzten 2 Folgen sind eine interessante Doppelfolge. Wirklich interessant, also wirklich auch ziemlich gut gemacht.
Okay.
Wo sie dann auch, es gibt faszinierende Szenen ganz am Ende, wo eben sie diesen Hauptaspekt, das ist erzählerisch so faszinierend, gell, weil sie dann alle Figuren quasi, alle zentralen Figuren in einen Raum bringen und die diskutieren lassen. Und das ist so interessant, wie sich da diese menschlichen Spiele, es gibt, oder, ist gar nicht mal die einzige Szene, es gibt mehrere Szenen in dieser Serie, wo sie Keyplayer, dramatisch Figuren, alle in einen Raum bringen und sie in Diskussionen verwickeln und sich verschiedene Ebenen von sozialen Beziehungen miteinander verbinden und zu Problemen führen und zu Konflikten führen und das kann die Serie echt gut. Also diese verschiedenen Beziehungen, die so zwischen den unterschiedlichen Leuten existieren, ja, der hat die und da und so, die sind befreundet, die sind zusammen, die hat eine Liebschaft, die sind verheiratet so und die dann alle wiederum miteinander in einen größeren Kontext stellen, sodass diese Beziehung dann, das alles noch verwirrender wird und noch cooler. Und das ist halt richtig, meiner Meinung nach ist das klassisches Drama.
Ja, die hat auf jeden Fall so einen dramatischen.
Das fand ich toll.
Ja, ich gucke die auf jeden Fall weiter.
Ja. Was ich kurz ansprechen wollte, ist Stranger Things.
Serie auf Netflix.
Ja, du hast mich völlig rausgebracht. Stranger Things ist eine Serie, die relativ gehypt wurde, zumindest in meinem Umfeld. Stammt von, erschien auf Netflix, ist eine Science-Fiction-Mystery-Serie gemacht von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer, den Duffer Brothers. Hat 8 Folgen zu jeweils 40 bis 60 Minuten. Hauptrolle Winona Ryder.
Oh.
Unter anderem David Harbour. Aber die eigentlichen Hauptrollen sind 3 Jungs, 3 Kinder.
Elijah Wood und...
Nein, sie heißen...
Elijah Wood und...
Es geht darum, ein Junge geht verloren. Der ist ein 12-jähriger Will Byers. Der verschwindet eines Nachts. Und die Mutter ist Joyce, die wird gespielt von Winona Ryder und die sucht ihn wie verrückt, wird dabei unterstützt von Police Chief Jim Hopper, gespielt von David Harbour. Riesentyp und so, das ist echt lustig, echt cool. Auch ein echt cooler Schauspieler. So ein Schrank. Aber irgendwie ganz, ganz interessanter Schauspieler. Zentrale Rolle spielen dann die besten Freunde von Will, die gerne, das ist auch geil, die spielen gerne, das sind halt alle Nerds, diese Jungs.
Okay.
Spielen gerne, wie heißt es, Dungeons and Dragons, zusammen im Keller. Dustin, Mike und Lucas heißen die Rollen, gespielt von Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin und Finn Wolfhard. Dazu kommen noch weitere Rollen, noch weitere Personen. Insbesondere hervorzuheben sind noch Jonathan Byers, der ist auch gespielt von Charlie Heaton, ist auch ziemlich cool. Es ist insgesamt, die Serie dreht sich um die Charaktere und vor allen Dingen um diese Jungs, die dann sehr eigenartige Dinge feststellen, die stattfinden in so einer Forschungsstation, amerikanischen Forschungsstation, die direkt da in diesem kleinen Dorf ist, wo das alles spielt. Das spielt alles in so einer amerikanischen Kleinstadt, sehr Kleinstadt, man kennt sich. Es passieren komische Sachen, noch andere Leute verschwinden, sonst wie zu diesem Forschungsinstitut können irgendwelche Verbindungen aufgebaut werden mit CIA-gesponserter Forschung aus den 60ern und alles irgendwie sehr komisch. Spielt übrigens, das sollte man vielleicht gleich am Anfang anwählen, in den 80er Jahren.
Okay.
Was dem Ganzen auch nochmal so einen gewissen Touch gibt.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, es ist 1983 spielt es. Im November 1983.
Das haben jetzt die Bilder, die ich dazu gesehen habe, jetzt nicht unbedingt...
Ja, es spielt auch nicht so unbedingt jetzt so direkt eine Rolle. Also es wird nicht das Jahr 1983 gefeiert, sondern es ist halt einfach in dieser Zeit angesiedelt.
Klar, sonst hätte er Junge auch einfach über WhatsApp schreiben können, wo er ist.
Ganz so einfach ist es nicht.
Ja, aber...
Das Ganze wird dann von Folge zu Folge abgespaceder, abgedrehter, Mystery-mäßiger, Science-Fiction-mäßiger. Es wird immer krasser. Und denkst du, what the fuck? Ja? Und irgendwann ist es einfach nur noch unglaublich spannend. Ich habe das verschlungen. Ich habe es, glaube ich, an einem Stück geguckt oder so.
Das habe ich auch von ganz vielen gehört. Das ist auch der Grund, warum ich bisher nicht
geguckt habe. Ich glaube, ich habe es in 2 Etappen geguckt oder so. Also da ist mindestens mal ein kompletter Samstag draufgegangen, wo ich nur Stranger Things geguckt habe.
So von morgens bis abends. So.
Das ist
mit Pausen zum Essen oder so, weißt du so. Also das ist echt, das ist wie so ein sehr langer, sehr, sehr, sehr spannender Film. Und den kannst du mal so ein Wochenende zubringen und danach hängst du so, Staffel 2?
Wird es eine Staffel 2 geben?
Ja. Oh Gott. Es gibt noch genug Dinge, die erzählt werden können. Mhm. Du kannst quasi anschließen mit einer neuen Plot auf dieser Basis und es wird wahrscheinlich wieder grandios. Winona Ryder übrigens, ich habe sie seit Jahren in keinem Film mehr gesehen, aber sie war wirklich gut.
Okay.
Sie war wirklich toll. Und besonders hervorzuheben ist die Leistung von diesen Jungs. Also die sind alle in dem Alter und es war auch, ich habe gelesen, es wurde sehr viel darüber diskutiert, sollte man das tatsächlich machen? Kann man eine Serie für Erwachsene machen, deren zentrale Charaktere Kinder sind? Oder wird das dann zur Kinderserie? Nee. Die Jungs haben das voll im Griff. Echt. Also, keine Ahnung, wie die das so gut hingekriegt haben. Es ist nicht übermäßig brutal. Also, es ist schon teilweise echt unheimlich. Hm. Also, Kinder würde ich nicht zeigen.
Aber es sind doch auch Kinder.
Nee. Gut, die sind 12. Also, wenn sie noch jünger werden, dann wird es irgendwann kritisch werden. Aber das ist schon, das ist echt cool. Ja, hier der New Yorker hat auch Winona Ryders Performance gepriesen. Rotten Tomatoes 95% Score von einem Weighted Score von 8,2 von 10.
Ja, Winona Ryder, den Namen höre ich so immer mal wieder aufploppen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Film mit der vor Augen. Hm? Also ich habe sie gerade gegoogelt. Ich weiß jetzt, wie sie aussieht. Ich meine, ich habe die auch schon mal irgendwo gesehen. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, in welchem Film die mitgespielt hat. Also ja. Ich habe keinen mit der gesehen.
Ja, ich schon. Aber die hat, soweit ich weiß, ein paar Jahre jetzt nicht so viel gemacht.
Hm. Ist auch zu alt wahrscheinlich. Also für Hollywood. Ist sie älter als 27?
Mr. Deeds war ihr größter, bislang größter finanzieller Erfolg.
Ah.
Mit der Goldenen Himbeere nominiert.
Ja.
Wurde wegen Ladendiebstahls verurteilt. Zog sich aus der Öffentlichkeit völlig zurück und 2006 kam sie zurück mit der Romanverfilmung Scanner Darkly an der Seite von Keanu Reeves und Robert Downey Jr. und Woody Harrelson. So ist Scanner Darkly gesehen? Das ist so fast schon so eine Art Independent-Film mit einem sehr eigenartigen Look. Ist eine Verfilmung von einem Philip K. Dick-Film, Der dunkle Schirm. Nicht Film, Roman. Der dunkle Schirm heißt der. Und,
Science-Fiction oder was?
Der Film, der wurde mit Menschen gedreht und über den wurden danach so ein Comic-Effekt drüber gelegt.
Okay.
Ist sehr, sehr strange. Sehr dystopisch, sehr eigenartig. Spielt mal wieder in einem Überwachungsstaat und so weiter. Die USA sind inzwischen ein Überwachungsstaat, alles ist schrecklich und sonst wie.
Also ist eine Doku.
Ja, also unfair. Ja. Beetlejuice hat sie mitgespielt. Ich kenne die eigentlich nur aus so eigenartigen Filmen, die sonst keiner kennt.
Nee, ich habe gerade diese Stimme im Ohr von Sat.1 oder Kabel 1 so mit Winona Ryder. Aber mir fällt kein Film dazu ein.
Echt.
Aber gut, das, was auf Sat.1 und Kabel 1 läuft, das guckt man ja meistens nicht.
Ja, hier Season 2 sind sogar schon die Titel veröffentlicht von den Folgen.
Hm, okay. Ja gut, das Skript steht ja wahrscheinlich auch schon längst. Das ist alles, dann muss ja noch gedreht werden.
Ja. Nee, also mich hat selten sowas so mitgerissen wie das. Also, okay. Wie Stranger Things. Also,
ja, ich habe, wie gesagt, auch nur Gutes dazu gehört, aber ja, es ist so zeittechnisch, wenn man dann sowas anfängt.
Es ist erzählerisch und sowas nicht perfekt. Es könnte besser sein noch, aber es ist sehr spannend.
In einer Welt, wo Leute Star Wars gucken.
Naja, es ist halt, es könnte wirklich besser sein. Viele, viele Dinge könnten besser sein, aber es ist sehr spannend. Das ist es auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie cool.
Mhm. Na?
Ja. So viel eigentlich dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
Ich auch nicht, dann machen wir einfach weiter.
Ah, was ich noch sagen wollte, genau. Steht hier auch auf Wikipedia, received positive reviews for characterization, pacing, atmosphere, acting, soundtrack, directing, writing and homages to 1980s genre films.
Mhm.
Weil du siehst halt dauernd irgendwelche, also die benutzen sehr viel Musik aus den 80ern, hören die Charaktere natürlich passende Musik, also das ist ziemlich cool, aber du siehst manchmal auch dann, manche Szenen sind dann analog zu irgendwelchen 80er-Jahre-Filmen oder du siehst im Hintergrund hängen irgendwelche Plakate an der Wand von 80er-Jahre-Filmen oder sowas. Das ist echt cool gemacht. Also dann zu passenden Filmen, zu dieser Szene oder sowas und so.
Ach so, so quasi kontextsensitiv.
Ja, es ist wirklich gut gemacht. Es ist wirklich cool.
Okay. Ja, weil diesen 80er-Jahre-Ton.
Also nicht so nur, wir haben da mal so ein Filmplakat hingehängt, so von wegen, damit es so ein bisschen nach 80er aussieht, sondern es passt dann tatsächlich so. Das ist das Coole, das meine ich auch mit Hommage. Also.
Ja, weil diesen 80er-Jahre-Ton oder so, wie man sich die 80er-Jahre vorstellt, das kriegt ja Halt and Catch Fire auch ganz gut hin. Finde ich.
Ja, ja, stimmt schon, aber das ist. Die bauen da noch so ein paar Easter Eggs ein. Das ist cool.
Okay.
Ach so, ja, der Soundtrack, der wurde auch sehr gelobt. Der ist nämlich sehr unheimlich.
Okay.
Um es mal kurz zu fassen.
Wirkt unterstützend sozusagen.
Ja, definitiv.
Okay, und was ist Westworld? Das habe ich noch nie gehört. Also das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Westworld, echt? Solltest du sehen, wird dir gefallen.
Ja, dann hit me. Was ist das?
Westworld ist ein Science-Fiction-Western-Thriller-Film aus dem Jahre 1973.
Okay.
Und auf Basis von diesem Film wurde jetzt eine TV-Serie von HBO beauftragt, die jetzt seit ein paar Tagen läuft.
Hast du den Film gesehen?
Nein, aber er ist immer noch so ganz oben auf der Liste von Filmen, die ich unbedingt mal gucken will.
Aber du guckst die Serie?
Ja.
Und man muss den Film nicht gesehen haben, um die Serie zu gucken?
Nein.
Okay.
Es reicht prinzipiell eigentlich schon, wenn du ungefähr weißt, worum es geht.
Okay, und worum geht's?
Es gab auch schon mal eine Serie dazu in den 80ern, sonst wie ein Fortsetzungsfilm. Basiert alles auf Schreibung von Michael Crichton, dem Romanautor. Und beim ursprünglichen Film ging es um einen Vergnügungspark, der aus Androiden besteht.
Okay.
Also sehr menschenähnliche Computerwesen. Und man geht da, das ist alles so eine Western-Thematik. Und da kann man dann so reingehen, kann sich da ein bisschen vergnügen, kann ein paar Roboter erschießen und wilden Sex haben und das Farmmädchen vergewaltigen oder was auch immer man da so treiben möchte in dieser Western-Welt als Besucher. Weil es sind ja alles Roboter.
Okay.
Besucher treiben da die krassesten Sachen und so, weil es quasi ist ja Western, ist ja quasi gesetzlose Welt und so, ja, und sind ja alles Roboter, kann ja nichts passieren, ja.
Okay, und diese humanoiden Androiden sind so auf dem Level von Humans, also der Serie Humans, dass man sie auch nicht unterscheiden kann von den echten Menschen.
Mhm.
Creepy!
Zumal du das in der Serie in den ersten paar Minuten nicht rallst, wenn du den Film nicht kennst.
Okay.
So, hä? Was ist denn hier los? Hä? Wird dann aber innerhalb von den ersten 10 Minuten erklärt.
Krass.
Wenn du die Serie guckst, kannst du aber erst nicht unterscheiden, wer ist jetzt Roboter und wer nicht. Gibt's auch so eine creepy Szene, wo so ein kleiner Junge sagt, you're one of them, right? And what? You're one of the artificial ones, right? I don't know what you're talking about. I have to go now.
Mhm.
Ja, um diese Grenze zwischen künstlichem und reellem oder wie auch immer man es nennen möchte, Leben, geht es, glaube ich, auch in dieser Serie. Denn es zeigt sich in der ersten Folge, im Piloten, dass es da Probleme gibt, dass mit den künstlichen Figuren
Probleme.
Diverse Probleme. So unter anderem, dass sie anfangen zu töten.
So wie in Humans.
Und dass sie off-script gehen. Also sie sind gescriptet, die sind programmiert für bestimmte Abläufe, die immer wieder in bestimmten Zyklen stattfinden. Also immer wieder jagt die Bande durchs Dorf und raubt die Bank aus und so weiter. Also Amusement Park. Aber die gehen plötzlich off-script und töten einander oder so. Bestimmte Figuren. Oder
die töten andere Roboter oder?
Ja,
okay.
Ich kann jetzt nur über den Piloten sprechen, weil das der einzige ist, den ich gesehen habe.
Okay.
Das ist das Hauptproblem des Piloten. Und da zeichnen sich so bestimmte Strukturen ab. Es gibt dann auch sehr eigenartige Figuren, die sich da rumtreiben, wo du so, es geht ja ab und es ist, wie gesagt, es gibt Probleme mit diesen Androiden, mit Emotionen, mit Erinnerungen, mit verschiedenen Dingen. So, es zeichnet sich eine sehr komplizierte, sehr krasse Story ab mit auch philosophischen Fragen und
das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Created by Jonathan Nolan.
Ja, dem Bruder von Christopher Nolan. Habe ich gerade festgestellt.
Wenn es der Bruder ist?
Dann kann es nur gut sein.
Kann es nur gut sein.
Ja, und da sich die zweite Staffel Humans ja auch sehr auf sich warten lässt.
Ach ja, und Luke Hemsworth spielt mit, gell?
Der Bruder von Thor.
Ja.
Also nicht Loki, sondern der andere, der Bruder des Schauspielers.
Ja, der Bruder von Chris Hemsworth. Und Liam Hemsworth. Beide Schauspieler.
Klingt sehr interessant.
Sehen auch alle so ähnlich aus.
Die sehen alle eh gleich aus. Was mich ein bisschen...
Ed Harris spielt auch mit. Sehr unheimliche Rolle spielte.
Was ich ein bisschen creepy finde, ist, dass das...
Und Anthony Hopkins, der eine sehr creepy Rolle spielt.
Das hat er ja noch nie gemacht. Ich finde es ein bisschen creepy, dass das Logo von Westworld so aussieht wie das Logo von Weyland-Yutani.
Von was?
Weyland-Yutani, das ist die Firma, die in dem Alien-Film Betreiber dieses Raumschiffes ist. Creepy.
Verdammt. Ja, es kamen bisher zwei Folgen, heute kommt die dritte.
Oh,
ich habe nur die erste verdammt. Gesehen. Story by Jonathan Nolan, Liza Joy und Michael Crichton.
Befürchte, ich glaube, eine neue Serie, ich gucken muss.
Executive Producers, auch unter anderem J.J. Abrams.
Mhm.
Und Brian Burke.
Verdammt.
Der auch noch an zu gewissen anderen interessanten Star Trek Reboot, Star Wars Reboot und so weiter beteiligt war.
Ja, so wie J.J. Abrams halt auch, ne?
Ja. Die hängen da alle wieder mal mit drin. Geld ist auch da. Das ist ja HBO. Sie haben ein paar krasse Schauspieler eingesammelt, wie zum Beispiel Anthony Hopkins oder sowas, das darauf deutet, dass das Drehbuch auch in der weiteren Fortsetzung nicht so schlecht sein kann, sonst würde so jemand wie Anthony Hopkins nicht so seinen Namen unbedingt gleich für abgeben.
Wahrscheinlich. Oder sie zahlen sehr, sehr gut.
Kann natürlich auch sein. Bad Robot Productions. Das ist ja so J.J. Abrams Krimskrams, gell? Ja, ist ziemlich krass, meiner Meinung nach. Ziemlich unheimlich, finde ich.
Ich liebe Serien oder grundsätzlich diese komplette Androiden-Thematik und was ist eigentlich Leben und künstliche Intelligenz. Das flasht mich immer viel zu sehr. Verdammt.
Consensus laut Rotten Tomatoes with an impressive level of quality that honors its source material, the brilliantly addictive Westworld balances intelligent and thrilling drama against outright insanity. Genau. Das fasst es gut zusammen.
Da müsste man den Film ja eigentlich auch fast gucken.
Ja, ich bin auch stark versucht, eben vor allen Dingen, nachdem ich ihn eben nochmal gesehen habe, also es nochmal drüber gelesen habe. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es halt.
Ich meine, ich bin mir sicher, dass die Serie darauf ausgelegt ist, dass man sie auch versteht, wenn man den Film nicht kennt. Aber
ja, nee.
Aber der Film an sich klingt ja schon.
Den gleichen Inhalt. Aber es ist halt so 70er Jahre Science Fiction, da bin ich immer so.
Da ist man ein gebranntes Kind. Ja.
Da hat man schon Dinge gesehen, die. Die man dann auch nicht mehr ungesehen machen kann.
Genau. Da ist man dann ein gebranntes Kind wie Samsung.
Ja. Ja, schick, gell?
Schick, schick, schick.
Ging irgendwie so mal wieder an allen vorbei. Ich warte da ungefähr seit einem Dreivierteljahr drauf, gell?
Ja, das werde ich mir dann...
Also ich habe das vor einem Dreivierteljahr gelesen, dass es kommt und so und habe da drüber gelesen gehabt und hab jetzt wirklich seit dieser Zeit darauf gewartet, dass es Oktober wird, damit ihr gucken kann.
Ich glaube, da muss ich dann mal wieder ein HBO-Abo abschließen und mir das mal angucken.
Ach ja?
Ja, ja.
Wo klickst du das denn? Tell me more.
Also... Ist kein richtiges HBO-Abo.
Ach so. Ich so mit Proxy, ha?
Nee, ich wollte nur...
Ganz besondere VPN.
Sozusagen. Kostet auch nicht so viel.
Ja.
Das läuft dann bestimmt nächstes Jahr auf Sky.
Kabel 1.
Sky. Maximal unerreichbar.
Ja, und das wird halt so durchgereicht. Das läuft ja. Dann nächstes Jahr auf Sky, übernächstes Jahr
wenn
auf
überhaupt.
Ja. Pro7.
Game of Thrones hat es ja gerade erstmal hierher geschafft.
Kommt Game of Thrones eigentlich schon in Privatfernsehen?
Das lief teilweise auf RTL 2 nachts, ja.
Echt?
Mhm.
Ah ja.
Da habe ich dann so rumgeschaltet, die erste Staffel Game of Thrones so. Echt jetzt?
Ja, jetzt lief die erste Staffel oder was?
Das war vom halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Also, ja. Aber das lief halt so ein abends um 11 Uhr auf RTL 2, also so, wo normalerweise die schlimmsten Rotzfilme laufen.
Aber was ja sein könnte, man kann ja immer noch auf Amazon Prime hoffen.
Ja, nein. HBO ist da.
Für immer noch ein bisschen... Ah, es gab auch eine neue Folge von... neue Staffel von... wie heißt es? Transparent.
Hm.
Die wollte ich mir auch noch ansehen.
Ja, kommt auch wahrscheinlich demnächst hier noch einiges, oder?
Und was ich mir ansehen wollte, war diese Serie von Woody Allen, die er für Amazon gemacht hat. Crisis in Six Scenes.
Oh, und Supergirl geht wieder los.
Ja, das will ich nicht gucken.
Hast du auch angefangen?
Nö. Ich mochte Superman nie. Ich weiß, du liebst es, aber ich weiß nicht.
Sollst du nicht Superman gucken, sollst du ja Supergirl gucken.
Ist das gut? Ja.
Nein, ist nicht gut, aber okay, ist okay. Aber The Walking Dead geht weiter in 8 Tagen. Oh, und Humans auch in 14 Tagen.
Ja, das wusste ich, ja.
Und dann sagst du mir das nicht?
Ja, nee, ich hatte es jetzt nicht gerade auf dem Schirm, aber ich ja wusste, dass es weitergeht. Ich hatte es so im Hinterkopf irgendwo. Und The Last Man on Earth ging weiter. Last und Simpsons und Family Guy und überhaupt.
Ja, ja.
Und was interessant wird, am 4.11. kommt The Crown auf Netflix.
Kenn ich nicht.
Die Serie über Elisabeth II. In den 50er Jahren. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, ob das qualitativ interessant wird oder ob das totaler Scheiß ist. Und ich warte weiterhin auf Rick and Morty. Sollte ja dieses Jahr eigentlich noch was passieren, aber so ist das mit diesen Serienproduzenten. Die lassen einen einfach im Stich.
Ja, ja.
Die lassen einen einfach im Stich.
Ja, dann haben wir es, oder?
Ja.
Machen wir den Laden zu. Wir haben
Nach drei Stunden.
Die 3-Stunden-Marke haben wir schon gerissen. Ja. Dank Sprechpausen. Okay, dann war es das mal wieder mit einer weiteren Folge des TZ-Talk-Radios. Und wer Kommentare zur Sendung da lassen will, kann das auf unserer Webseite tz.org tun. Und wir sind auch verfügbar auf diversen Social-Media-Kanälen.
Insbesondere Twitter.
Ja, eigentlich am besten erreichbar auf Twitter. Alle anderen wir könnten doch eigentlich einen Instagram-Account machen.
Ja, sowieso.
Posten dann jeden Tag Bilder von, weiß ich noch nicht.
Teetassen.
Ja, oder was auch immer.
Mateflaschen.
Flatter haben Kunden. Wir, glaube ich, auch noch.
Wahllos irgendwelche Kunden fotografieren.
Genau, oder Bücher.
Genau.
Flatter haben wir noch, solange es noch geht. Da also. Gerne klicken. PayPal haben wir auch noch. Da gerne Geld einwerfen, wenn euch das gefällt. Ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen eine geruhsame Zeit, bis wir uns dann wieder hören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.